Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zu Formel E. Ich bin der Philipp und in Hamburg sitzt der Timo und in Berlin sitzt der Tobi. Hallo zusammen, grüß euch.
Hallo, hallo,
Hallöchen.
Hallo.
Das kommt mir jetzt schon ein bisschen künstlich vor, weil wir das jetzt nochmal machen müssen, aber gut. Wir tun jetzt mal so, als wäre nichts gewesen und fangen einfach an.
Und was soll denn gewesen sein?
Ja, weiß ich jetzt gerade auch nicht.
Ich
kann mir gerade
so weiß als, nur,
ich habe so einen Murmeltier-Moment.
Geile Mucke.
Murmeltier-Moment gerade gehabt, als hätte ich das alles schon mal gemacht. Aber das kann natürlich, das kann einem auch schon mal so vorkommen, wenn man da schon 33 Folgen hinter sich hat. Kann ja schon mal sein, dass man irgendwie das Problem hat, sich zu wiederholen.
Ja, nutzen wir den Moment und sagen auch erstmal Hallöchen, Popöchen in die Welt, weil der ganze Chat ist voll mit sich tummelnden Formel-E-Fans, die hier fleißig kommentieren, Fragen stellen und super geile Mucke abfeiern einfach. Und ja, auch ein bisschen Geduld mit uns haben müssen heute, weil die Technik das ein oder andere Gremlinchen hier absetzt.
Ja, wir kriegen heute technisch so richtig, ich sag mal, auf die Fresse. Aber ist ja nicht so schlimm, da kommen wir drüber hinweg. Denn der Chat gibt uns quasi die Themen vor. Ne? Da steht, wie ist denn das Wetter?
Ja, absolut extraordinär. Es ist immer noch gutes Wetter, wie letztes Wochenende. Da war hier in Berlin sowas. Ne? Da war auch ganz gutes
Volksfest.
Wetter. Volksfest. Es war sogar was anderes los außer Formel E. Da sind nämlich ein paar tausend Leute auf der Avus Fahrrad gefahren. Da war das
ja,
Wetter
und
auch gut.
Und auf dem Tempelhofer Feld sind ja auch ein paar 10 Leute gelaufen, die dann überraschenderweise plötzlich alle auf der Strecke waren. Für uns nicht überraschend, denn wir haben das alles schon vorher zum Glück gesteckt gekriegt. Aber im Media Center war mächtig was Überraschungen los, als dann plötzlich die ganzen Läufer da auf die Strecke gingen.
Ja.
Ich fand das, wir sagen jetzt nicht, von welchem Sporthersteller mit so einem Haken das gesponsert war, aber war recht cool.
Waren schon ein paar Leute.
Eine Menge.
Waren schon ein paar Leute. Die haben sich auch vor allem selber krass bejubelt. Die fanden sich richtig gut.
Das kann ich auch am besten.
Es war ja auch noch was in Berlin.
Echt?
David Hasselhoff war da.
Ja, ich habe den ja nicht gesehen, ne? Also ist dann der mit Agak um die Strecke gefahren und hat dann gequietscht wie ein Mädchen? Oder wer hatte dieses Mal die Ehre?
Der
Agak-Runde.
Ja, Agak war dieses Wochenende ja schwer greifbar.
Naja, also. Ja, das stimmt. Also für offizielle
Anfragen. Also außer für dich.
Genau, für offizielle Anfragen war irgendwie nicht zu haben. Für ein Selfie mit mir hat es gereicht. Das heißt, es war nicht mal ein Selfie, denn seine Frau hat das Foto gemacht. Ist das seine Frau?
Ja, seine Frau hat dich gesehen. Mensch, Phil!
Genau, der hat gesagt, Alejandro, bleib doch mal stehen, der Junge braucht ein Bild. Ungefähr so war das. Ja, es war so ähnlich, wenn das jemand möchte, dann kann ich das gerne ja nochmal erzählen, aber nicht hier. Muss das interessiert, da keine Sau wahrscheinlich. Genau.
Oh hier, Tobi Pusse hat auch ein Bild mit Agak gemacht. Aha. Deswegen war der so schwer greifbar und ist mit keinem Model gefahren.
Ist ja krass, ich wusste gar nicht, dass man in den Chat hier Sachen reinposten kann.
Ja, Tobi W. kann das.
Ja, so.
Boah, nicht schlecht, ey. Du musst über mein Bild auch reinposten jetzt.
Ihr könnt ja, war sonst noch was?
Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir machen heute Live-Sendung, ne? Deshalb reden wir hier ständig von Chat, das haben wir gar nicht gesagt. Wir sind ja heute live.
Ach, stimmt, wir haben ja, müssen ja nochmal anfangen. Ja, wir sind live.
Sehr guter Hinweis.
Deshalb gibt es diese Episode heute am Mittwochabend zu hören und dann auch wieder die nächsten Tage. Nur heute halt super live, super geil und in super fancy.
Und hoch interaktiv auch.
Huch!
Wahnsinn.
Tja,
sowas gibt's nur im Internet.
Genau. Und das Problem ist, dass halt wir irgendwie ständig den Faden verlieren, weil Leute Sachen schreiben und wir gucken da immer hin und wissen dann nicht mal, was wir eigentlich sagen wollen.
Ja,
so, also, hier im Chat wird sich gerade gebettelt, wer die meisten Fotos von Fahrern und Autos hat. Und ich glaube, Tobi und ich gewinnen mit Abstand. Ihr könnt alle
nicht
mithalten.
Ich glaube nämlich auch. Also ich habe 3.500 am Sonntag alleine.
Bist du krank? Ich war schon stolz auf meine 950. Das ist schon ganz schön bescheuert.
Crazy boy. Crazy boy. Es war ja noch was anderes am Wochenende, ne? Da war so eine Rennsportserie.
Ja, das stimmt. War eine Rennsportveranstaltung nämlich.
Ach.
Ja. Und
elektrisch?
Die war sogar, ich glaube, voll elektrisch sogar. Also jetzt nicht mit, also es waren auch Hybriden auf der Strecke. Das war aber dann immer unangenehm mit diesen Geräuschen auch. Im Großen und Ganzen ging es um elektrisches Rennfahren.
Das war wirklich herrlich, im Media Center. Immer wenn der i8 vorbeigefahren ist, hat Phil sich dermaßen aufgeregt. Diese scheiß Motoren.
Das hat mich so genervt. Das ist alles so von vorgestern. Ich möchte das nicht mehr.
Aber gut aussehen tut er doch.
Ja, gut aussehen tut er doch. Niki auch. Ja, ich muss jetzt
Niki
mal.
Niki ist gerade im Chat.
Tobi Wirz gibt jetzt an mit seinem Bild mit Alejandro und mit Niki Shields. Ich hole jetzt gleich meine Bilder auch mal eben raus. Mal.
Wir dürfen uns nicht zu sehr, das hören ja später auch noch Leute, die jetzt die ganzen geilen Bilder hier nicht sehen.
Ja.
Wie?
Die können ja dann.
Das hören Leute?
Wir schicken die in die WhatsApp-Gruppe einfach, die Bilder. Nein.
Nein. Mach mir das nicht. Will doch keiner sehen.
Ja, warte mal ab. Wenn jetzt dann irgendwie die Abonnenten alle. Ey, ich muss jetzt hier den dummen Chat echt mal zumachen. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Wie kam
jetzt
denn?
Ist auch Sam da.
Ach ja.
Sam ist, war vorher noch nicht da gerade, oder?
Der war auch Sam irgendwann schon mal da.
Ist ja. Das der Bird?
Ja klar, Sam Bird.
Sammy.
Ja, ja.
Hey Sammy, Sam Birdie.
Herr Vogel.
Samuel Vogel.
Samuel Vogel. Der heißt ja übrigens wirklich Samuel.
Es gibt wirklich ein gewisses Defizit hier, was Fokussierung angeht, habe ich das Gefühl gerade.
Ja, das ist richtig. Jetzt, du hast die Agenda vorliegen. Jetzt mach mal hier einen roten Faden rein.
Ich mache jetzt mal einen roten Faden rein. Also, um jetzt vielleicht hier die Klammer aufzumachen für das, worüber wir eigentlich sprechen wollten. Am Samstag und Sonntag war in Berlin auf dem Tempelhofer Feld, das, by the way, 4,5 Millionen Quadratmeter groß ist, das wissen ja auch die meisten nicht, war nämlich... Der EPRI von Berlin, also die Formel E war zu Gast, inklusive Niki Shields und wie heißt das, Sian Day, Welby und Alejandro Agag, Sean Welby. Und die waren jedenfalls alle da und auch die wichtigen Leute, nämlich, keine Ahnung, die Grassi, Rosenquist, Heidfeld, Bird, Buemi und die ganzen anderen Typen, die halt.
Und Phil, der war auch da.
Phil war auch da, hat aber tatsächlich wirklich überhaupt niemanden interessiert, dass der da war, habe ich das Gefühl gehabt.
Natürlich doch, zumindest mich.
Und Niki.
Niki ja, war natürlich lauter. Auch da. Niki war die erste, die ich persönlich getroffen habe in Berlin am Ausgang vom Media Center. Da lief sie hilflos über die Straße und dann bin ich gleich ihr zur Hilfe geeilt und habe da dann ein Foto gemacht.
Wo geht's denn jetzt zur Formel E?
Genau, wo ist denn das eigentlich? Ja, ungefähr so war's. Na, jedenfalls wurden dort Rennen gefahren und das war alles ganz super aufregend und es war auch noch obendrauf super speziell, weil eben wir alle vor Ort gewesen sind, was wir bei den meisten Rennen tatsächlich irgendwie leider nicht sind. Und das ist eigentlich das Thema, ich sag mal, dieser Sendung. Nämlich die beiden Rennen und die Trainings, die kann man ja fast schon weglassen, da war ja zumindest im zweiten Training war ja quasi mal gar nichts los und aber natürlich sprechen wir auch kurz über Qualifying, Superpole und solche Geschichten, denn es gibt da eigentlich zu jedem Pünktchen irgendwie ein, zwei, drei Sachen zu sagen.
Ja, vor allem der Samstag war auch so enorm ruhig, ne? Da ist halt einfach nichts passiert, weil alle das Auto für den Sonntag noch haben wollten.
Ja, aber das war schon gut, weil ich war halt auch so rundum overwhelmed. Da konnte ich mich einfach schön meinem Enthusiasmus hingeben und musste gar nicht so sehr darauf achten, was auf der Strecke passiert, weil es doch recht übersichtlich war, ne?
Ja, also in den Trainings ist ganz genau gar nichts passiert, im Qualifying ganz genau gar nichts und ach, im Rennen auch eigentlich ganz genau gar nichts. Das hatte man zumindest im Gefühl.
Ja, also so ganz gar nichts war es nicht, aber ich hatte auch das Gefühl, dass der zweite Renntag irgendwie etwas ereignisreicher war als der erste, oder?
Ja, ich bin auch froh im Nachhinein, dass es den zweiten Tag noch gab. Also wenn es jetzt nur der Samstag gewesen wäre, hätten wir alle gesagt, Berlin, jo, war schön da zu sein, Wetter war top, aber Rennen, ja, ging so. Also ja, es war über den ganzen Tag ja eigentlich relativ wenig im Training oder in den beiden Trainingssessions. Gar kein Unfall zu sehen auf einer neuen Strecke ist ja schon mal sehr bemerkenswert in der Formel E. Liegt natürlich auch dran, dass die Strecke einfach sehr breit war im Gegensatz zu den Stadtkursen, die normalerweise befahren werden. Da hatten wir einmal den Ausritt von Piquet war es, glaube ich, der so ein bisschen seitlich Ausgang des Tunnels, dann die Links- und dann in der Rechtskurve quasi so seitlich angeschlagen ist. Mhm. Gab aber auch keinen größeren Schaden. Und ansonsten so ein bisschen zwei, dreimal ist noch wer übers ganze Wochenende so ein bisschen angeeckt seitlich, aber keine größeren Schäden, überhaupt keine Unfälle. Also, tja.
Na, der Tobi hat es ja schon genau anklingen lassen.
Ist ja gesünder.
Der größten Schaden hatte.
Es ging halt darum, dass man nicht ohne Auto am Sonntag starten muss. Das heißt natürlich, da muss man ein bisschen vorsichtig sein dann am ersten Renntag.
Eines der größten Highlights am Samstag war dann tatsächlich allerdings schon im Quali, oder?
Superbowl, oder?
Als dann auf einmal der aktuelle Meisterschaftsführende nur auf Platz 14 gekommen ist.
Ach so, stimmt, ja. Das hat er mir auch.
Ja, erstaunlich.
Wir uns so, ja, huch.
Ja, das Phänomen Edams, also dieses Wochenende am Anfang war wirklich gar nichts los, so im Training. Gut, ich glaube, das erste freie Training hat er noch gewonnen gehabt, Buemi. Da waren die Zeiten aber auch noch nicht so. Also es ist dann im Laufe der Sessions noch fast eine halbe Sekunde schneller geworden. Und danach war eigentlich tote Hose bei Edams. Also da ging auch im Qualifying nichts. Buemi hat dann auch gesagt, er hat auch keine gute Runde zustande gebracht. Und naja, gut, dann war dann so der Auftakt für eine spätere tolle Aufholjagd. Aber da kommen wir später zu.
Mhm. Die fand ja auch unter speziellen Bedingungen statt, sage ich mal. Aber das klären wir, wenn es soweit ist. Denn jetzt war ja erstmal, ich meine, der Hingucker quasi der Qualifying Session und der anschließenden Super Bowl war ja eigentlich der doch recht knappe Vorsprung mit der Kollege Di Grassi, die Pole Position geholt hat, von nämlich einer Tausendstel Sekunde, also 0,001 Sekunden.
Absolut.
Das gab's auch noch nie. Und da hat der Timo zu mir gesagt, das geht ja auch gar nicht mehr knapper. Das ist ja das Knappste, was irgendwie geht. Und da habe ich dann gleich mit Alejandro gesprochen und habe gesagt, wir brauchen mehr Nachkommastellen. Das ist alles nicht mehr genau genug. Wir sind zu nah aneinander. Hat aber sofort abgewunken und hat gesagt, das ist zu aufwendig und das interessiert am Ende auch keine Sau. Na gut.
Hat seine Frau direkt aufgeschrien, ja Alejandro, hör, er, finde, genau, er hat recht.
Hör ihn an, das ist dieser eine Typ.
Hört, er hat recht.
Genau, er hat schon recht, aber Alejandro wollte das nicht, er meinte, das ist zu aufwendig. Das kann man heutzutage so genau noch nicht messen. Jedenfalls, wie sah es denn jetzt hier aus?
Die Grassi hat sich durchgesetzt.
Die Grassi hat sich
also
durchgesetzt.
Man muss vielleicht, vielleicht vorweg, also die Virgin waren einfach die absoluten Pace-Monster an diesem Wochenende, was den Speed auf eine Runde anging. Also in allen Sessions, in den Trainings von Anfang an bis zum Ende in den Qualifyings immer super schnell dabei gewesen mit beiden Autos. Und wir hatten auch so ein bisschen erwartet, dass Lopez schon die Chance hat, auf Pole zu kommen. Aber eigentlich eher vielleicht gegen Bird, gegen Rosenqvist, dass es dann der Altmeister Di Grassi mit einem angebrochenen Schenkel macht. Da hätte nun keiner so richtig mitgerechnet. Aber ihm ist eine super Runde gelungen. Und dann hat er knapp eben den Lopez geschlagen und sich seine ersten 3 Punkte geholt am Wochenende.
Das ist ja schon krass, ne? Ich meine, der hat so rumgehumpelt und hat gesagt, oh ja, ich habe mir beim Fußballspielen wehgetan. Und alle haben so gesagt und haben ihn noch ausgelacht. Und dann stellt sich heraus, der ist jetzt das ganze Wochenende, ist er mit einem Wadenbeinbruch gefahren. Wie krass ist das denn?
Das ist ultra krass. Besonders das hat man auch in Berlin einfach gar nicht festgestellt, sondern das ist denen jetzt halt erstmal beim Ärztecheck vor Le Mans aufgefallen. Das ist ja dieses Wochenende. Ja. Heißt, ich schlafe ganz genauso wenig wie letztes Wochenende. Und naja, da ist die Grassi dann durchgecheckt worden und meinte, ja, ich habe hier ein bisschen Aua. Und dann hat sich da rausgestellt, der hat sich das Wadenbein gebrochen. Am Mittwoch, jedenfalls in der Woche vor dem Berlin-Rennen, hat er Fußball gespielt. Und hat sich das Wadenbein da gebrochen. Anfangs dachte man,
Das ist jetzt aber nicht irgendwie noch schlimmer geworden durch das Berlin-Wochenende, oder?
Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Ich habe nichts in die Richtung gehört. Ob er jetzt vielleicht, keine Ahnung, zu hart gebremst hat und dann war es ganz durch, ich weiß es nicht.
Oh, das möchte ich mir gar nicht vorstellen.
Tja, verrückte Sache, aber hart.
Auf dem Podium hat man es ja gesehen, sowohl Samstag als auch Sonntag, sein Humpeln. Und man hat ihn auch kaum antreffen können irgendwo. Also so mit Interviews oder so war schwierig, dieses Wochenende immer zu greifen, weil er einfach immer mit seinem gebrochenen Bein da schwer gechillt hat.
Genau, das war's. Er hat sich ausgeruht und geweint wahrscheinlich.
Gut tun lassen.
Ja, na gut. Okay, gut. Ja, das wäre eigentlich schon der Part Training, Qualifying, Super Bowl, oder? Da müssen wir vielleicht so 2-3 Blicke irgendwie auf das Rennen werfen, denn es ist ja nicht so, als wäre da so gar nichts passiert. Also, keine Ahnung, wir gehen vielleicht einfach mal von vorne bis hinten ein bisschen durch, was da so passiert ist und dürfen dabei natürlich nicht vergessen, was hinterher noch so passiert ist, denn das war ja jetzt dann auch ausschlaggebend für das eine oder andere letzten Endes. Aber wir sind, Ausschlag, wir sind ja noch nicht so ganz an der Stelle angekommen. Jedenfalls.
Ja, Start.
Start, fangen wir an
mit Start. Direkt bemerkenswert, dass José María López Pechito nicht weggekommen ist. So richtig durchdrehende Reifen, nicht losgekommen. Und ich kann mich nicht erinnern in 2,5 Jahren, dass es mal so einen schlechten Start gab. Also, dass jemand den Schlaf so richtig verpennt.
Ja, das ist
rückwärts fahren können.
Schon sehr, sehr seltsam. Ich meine, wie man so schlechter wegkommen kann. Ich meine, man muss ja eigentlich außer Strom geben, muss er ja nicht viel machen. Ist ja jetzt nicht so, als müsste er dann von Hand irgendwie kuppeln und so ein Quatsch, so wie die Formel 1 Starts, die ja doch ein bisschen auch Fingerspitzengefühl und so weiter dem Fahrer abverlangen. Eigentlich muss er nur drauftreten, ne? Aber gut, kann schon mal passieren. Ich würde jetzt an dieser Stelle gerne Daniel Abt zitieren, der bei der Ziehung der Qualifying-Gruppen gesagt hat, scheiße, verkackt. Trifft's ganz gut.
Ich glaube, das, ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen.
Nee. Na, jedenfalls können dann Heidfeld und Rosenqvist gleich an Lopez vorbeiziehen und die, ja, das ist natürlich...
Oh, er spricht im Präsens. Er liest wohl ab.
Im Präsens?
Im Präsens. P-R-E-S-N-S Präsens.
Z.
Ja, nee, keine Ahnung, aber ich erinnere mich gerade dran, wie ich mit Olli Sittler in der Kabine saß und das Rennen kommentiert habe. Sie haben mir kein Mikro gegeben, deswegen haben das die meisten nicht gehört, aber ich war da.
Was die Soufflöse für Olli.
Genau, der wusste sonst nicht, was er sagen soll. Ich hatte aber auch
Liegt
das Gefühl...
Liegt ihr auf den Schoß?
Ich, mit oder bei? Naja, gut. Jedenfalls, ihr bringt mich völlig aus dem Konzept heute. Es ist ultra anstrengend. Warte mal, dann das dumme Gequatsche im Chat auch noch, das macht mich alles fertig heute.
Ja, ich lese hier von Verhütungsmitteln und sonstigem.
Ehrlich, das ist richtig, richtig anstrengend. Es ist heiß, ich bin müde. Das ist jetzt mein zweiter Podcast heute. Die Technik fällt hier dauernd auseinander. Immerhin hält sie ja jetzt schon mal, warte. Auf Holz geklopft. Und ist auch egal. Jedenfalls auf Plastik, Plastik ein Naturprodukt. Jedenfalls, was war noch am Start? Abt gewinnt zwei Plätze. Ja. Hat er gut gemacht. Und dann, lustig, gab es ja am Ausgang vom BMW E-Motion Club, also diesem, ich sag mal,
der war ja krass.
Mit diesem, ich sag mal, riesigen Zelt, das sie da über den Streckenabschnitt gebaut haben, wo dann sozusagen die Rennwagen irgendwie direkt durch den Club durchgefahren sind. Oder sagen wir mal, die Rückseite vom Club durchgefahren sind. Am Ende von diesem Tunnelchen da haben sie ja so Rauchfontänen irgendwie hingebaut, so Nebelteile, die mit einem lauten Zischen und Knallen, immer wenn das führende Fahrzeug durchgefahren ist, dann Fontänen gegen den Himmel geschossen haben. Und darauf wurde in der Pressekonferenz auch die vorhandene Fahrerschaft angesprochen, also die Grassi, Rosenqvist und Heidfeld, die da auf dem Podium, also auf der Pressekonferenz saßen. Und dann, die Frage konnte gar nicht zu Ende gestellt werden, da ist die Grassi schon irgendwie rausgeplatzt, so, ja, ich habe mich voll erschreckt, ich habe überhaupt nicht verstanden, was da los ist, ich habe nur gesehen, da qualmt was, habe ich voll erschrocken und dann ist das, in der zweiten Runde kam das wieder und dann habe ich gedacht, was zum Teufel ist hier los, und dann kam das wieder und dann haben sie da irgendwie darüber sinniert, dass den Fahrern das niemand gesagt hatte, was halt schon auch, ich sag mal, eine verrückte Idee ist, solche Dinge zu machen und das niemandem zu sagen. Ja, der fährt da durch und um ihn herum explodiert alles. Das ist schon auch gefährlich.
Wobei die Teams Bescheid wussten. Also der Veranstalter hat wohl den Teams Bescheid gegeben irgendwie. Hier, da kommt übrigens Rauch.
Okay.
Und die haben das aber dann ihren Fahrern nicht erzählt. Also das ist zumindest so das, was die Grassi dann erzählt hat bei der Pressekonferenz.
Kommunikationsproblem.
Dass er sich gut erschreckt hat. Und naja, wie fandet ihr es? So Rauch.
Ich fand's so lächerlich, ne? Also, wenn die wenigstens hinbekommen hätten, die Strähle in der Mitte zu sich zu treffen, ne? Aber das war ja ein bisschen ausgeatmet da an was auch immer das für ein Gas war. Das war ja, hätte man sich auch sparen können.
War ein bisschen dünn, ja, schon richtig.
Hätten aber auch gut. Den Fahrern so vor die Gesichter schießen gleich können, damit die dann nicht sehen und vielleicht den Bremspunkt.
Man hätte so einen Tank hinten auf den Überrollbügel machen können und dann per Knopfdruck so den Hintermann so. Wie die Banane bei Mario Kart.
Sehr innovativ.
Ja. Ich fand es irgendwie mal beim ersten Mal und dann irgendwie vielleicht auch bei der Zieldurchfahrt oder so ganz nett, aber irgendwie jede Runde, das ist so,
Naja,
kannte den dann halt irgendwann, den Joke.
Es war jetzt nicht so da. Genau, es nutzt sich ein bisschen ab bei 44 Runden. Aber ich fand es jetzt nicht so schlecht. Ich fand auch die Idee, dieses Clubzelt, also ich will gar nicht Zelt dazu sagen, das Ding war, keine Ahnung, 3 Stockwerke hoch oder sowas, da so über die Strecke zu bauen, das fand ich schon eine geile Idee. Und innen drin hatten sie diese Leuchtsäulen, die dann so geflackert sind, als würden sie den Autos folgen, was sie natürlich nicht gemacht haben, aber es hat hin und wieder so den Eindruck erweckt, als würden sie so synchron zu den Autos leuchten. Das war schon cool. Was nicht so cool war, dass das eben so ein VIP 1.400 € pro Ticket Schickimicki-Teil irgendwie war, ja. Wenn man jetzt da jedem, also hin zum Kunst und dessen Vettern und Cousinen irgendwie erlauben würde, da ein Ticket zu kaufen zu einem vernünftigen Preis, dann hätte ich gesagt, geile Idee. Dadurch, dass das aber jetzt so eine, wir laden irgendwie Leute von Partnern oder Firmen oder Sponsoren, Unterstützer oder irgendwas irgendwie oder so Semi-Promis ein, die sich dann da hinsetzen können und Kaviar und Shampoos schlürfen und dann da irgendwie auf die Strecke gucken, wer die Autos direkt an ihnen vorbeifahren. Das war jetzt mir alles ein bisschen zu VIP, ehrlich gesagt.
Ja gut, aber ist ja immer so. Also den Emotion Club gibt es ja bei jedem Rennen von Anfang an. Und es laden ja die Hersteller wirklich viele, viele Partner und sowas ein und ganz hohe Herren. Und der Fürst von Monaco war ja auch da und so weiter. Und ja gut, irgendwo musst du die natürlich hinpacken in irgendwelche Suiten oder sonst irgendwas. Und den Emotion Club gibt es von Anfang an. Dass der jetzt da so prominent diesmal war, war natürlich auffällig, aber gehört irgendwie dazu. Also ja, ich verstehe dein Argument. Es sollte alles nicht zu exklusiv werden. Da muss die Formel E sowieso aufpassen, dass man da nicht den Kontakt so zu den Fans und zur Menge verliert, weil da schon so ein bisschen Entwicklungen sind Richtung Formel 1. Aber ja, ist so.
Ja, das Zelt interessanterweise war ja auch eigentlich gar nicht nur für die Formel E gedacht. Das steht da schon seit bestimmt anderthalb Jahren. Berlin hat die internationale Gartenschau dieses Jahr. Dafür sollte es, glaube ich, ursprünglich aufgestellt werden. Dann kam die Idee, das könnte man doch für die Flüchtlinge, die da untergebracht wurden, in Tempelhof benutzen. Das war aber viel zu klein. Die sind dann in die Hangars gegangen. Haben übrigens Freikarten bekommen dieses Wochenende. Und naja, dann hat man halt da so ein weißes Zeltchen hat so stehen lassen. Ne? Und dann dachte man sich, können wir da noch einfach eine Strecke durchbauen.
Ja, die Idee ist geil. Eigentlich. Und wenn wir gerade bei der Strecke sind, ich fand auch prinzipiell das Streckenlayout wirklich gut. Das hat schon.
Ja, bisschen schwer zu überholen teilweise alle.
Ja, aber allerdings. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde, es gab, gab durchaus Möglichkeiten. Da können wir ja vielleicht auch hier den Faden wieder so ein bisschen aufnehmen. Denn ich sag mal, Turn 9 ist so eigentlich die Kurve des ersten Rennens gewesen, wo eigentlich fast in jeder dritten Runde irgendwie ein Überholmanöver gewesen ist. Und zwar nicht nur in jeder dritten Runde, sondern in jeder fünften Runde nämlich, war es auch noch Buemi, der jemanden überholt hat in dieser Kurve. Also irgendwie war tatsächlich, wenn man sich jetzt irgendwie von der Formel E auf YouTube die Highlight-Videos mal anschaut, um nochmal kurz zu gucken, was eigentlich so Spannendes passiert ist, dann besteht es vorrangig daraus, dass man Kurve 9 sieht und Buemi, wie er jemanden überholt.
Ja, war auch die beste Überholmöglichkeit eigentlich. Also wir haben ja noch gedacht, letzten Podcast, ja, vielleicht Kurve 1, das war vielleicht auch noch was, aber naja. Und dann Kurve, oh Gott, lass mich lügen, 6, 7?
7, glaube ich. Ende der langen Geraden.
Naja, jedenfalls
die 7 ist die einzige, wo es einen so rausgetragen hat.
Ja, gut, gut. Jedenfalls dann Kurve 6, da ging es allerdings auch nicht so ab. Naja. Naja, dann halt Kurve 9.
Ja, da.
Und
da
haben wir wie Marcel gerade schon schreibt, nee, Quatsch, Tobi gerade schon schreibt, das war die einzige Kurve, die man von keiner Tribüne sehen konnte.
Ja, das ist natürlich schon ziemlich dumm. Ich meine, das ist eine 180-Grad-Zahnnadelkurve. Dass man die von irgendwo sehen kann, ist natürlich ziemlich bescheuert. Denn das ist ja eigentlich vorprogrammiert, dass da versucht wird, mal innen reinzustechen beim Anfahren der Kurve. Das drängt sich förmlich auf. Ne? Wobei ich schon sagen muss, was gemacht wurde in Turn 1, also am Ende von Start-Ziel vor der Tribüne dort auch mit der großen Auslaufzone und so weiter, da waren schon auch zwei, drei Aktionen, die man sich angucken konnte. Ja, da gab es mal Behörungen, da gab es mal Innenüberholmanöver, mal außen, mal zwei Autos nebeneinander und so weiter. Es gab schon ab und zu was zu sehen, aber es war jetzt...
Kurve 1 meinst du?
Ja, aber jetzt so die Highlight-Kurve war auf jeden Fall die 9.
Ja, aber Kurve 1 war schon eine Menge und vor allem so die ganzen wirklich heiklen Szenen. Also kommen wir gleich noch zu, wie die beiden Virgin zum Beispiel aneinander geraten sind. Ja, Sonntag war halt Halligalli, Samstag.
Genau, Samstag war eher ein bisschen mau. Also das kann natürlich
Samstag
auch sein.
Samstag war eigentlich die Aufholjacht von Buemi.
Genau.
Also von 14 gestartet.
Die Geschichte vom Rennen.
Und ja, das ist so
der Überraschungssieger. Das waren die zwei Geschichten vom Samstag.
Genau, mehr gibt es zu dem Rennen eigentlich auch nicht zu sagen, außer diese beiden Sachen. Also Buemi wirklich bravourös sich vorgekämpft, die hatten im Qualifying das Auto ja nicht wirklich gut aufgestellt. Dann im Rennen lief es deutlich besser und er hat sich dann wirklich toll nach vorne gekämpft mit vielen guten Manövern. Letztlich dann Platz 5, glaube ich, war es, oder? Erreicht. Ich glaube, Fünfter ist er geworden. Hatte nur das kleine Problemchen, dass sein Team ihm wirklich auf sämtlichen 8 Reifen an beiden Autos zu wenig Druck gegeben hat.
Und zwar nicht wenig, zu wenig, ne?
Also viel zu wenig.
viel zu wenig. Also da waren teilweise 0,2 Bar zu wenig drauf. Und das ist schon echt eine Hausnummer.
Und ja, und bei Prost,
ich meine jetzt, also ja, ich meine jetzt 0,01 kann man noch keinen Vorteil irgendwie sehen, aber so viel zu wenig, das ist da schon halt, das hat schon Einfluss gehabt, denke ich.
Ja, das denke ich auch. Das hat man ja auch gesehen, ich meine, mit was für einer Leichtigkeit der teilweise da überholt hat, das war schon auffällig. Timo mit einer rhetorischen Frage.
Nee, ich glaube, die haben es nicht bewusst gemacht. Die sind sich das auch bewusst.
Vielleicht mal eine Frage hier in den Chat. Was meint ihr im Chat? Haben die bewusst irgendwie, wenn das wirklich an allen 8 Reifen war, wir wollen hier ja nicht ketzerisch werden. Aber so eine Diskussion. Also zumindest kommt einem der Gedanke.
Ja, aber keine Ahnung, haben die das einen Praktikanten machen lassen oder haben die keine geeichten Messgeräte da für den Reifendruck? Oder ich meine, wie konnte denn das sein? Du siehst ja, das wird dir doch angezeigt, wie viel Druck jetzt auf dem Reifen
ist. Ich glaube, es war der Praktikant.
Ich denke, da war so ein Typ mit Glatze und Bart plötzlich in der Box. Auf der Suche nach Niki.
Ja, ich überlege gerade, von wem ihr redet. Keine Ahnung, was ihr meint.
Oh Gott. Ja, Messgerät. Ich weiß nicht, ob die für jedes Auto ein eigenes Messgerät haben. Wahrscheinlich ja. Und kann sein, dass es dann irgendwie falsch justiert war oder was. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. De facto hat Buemi dann alle seine Punkte aberkannt gekriegt. Ist dann quasi leer ausgegangen. Die anderen hinter ihm alle einen Platz nach vorne gerutscht. Für die Grassi natürlich ein Grund zur Freude. Fressen,
sozusagen.
Ein gefundenes Fressen, weil er dann seinen Vorsprung verkürzen konnte. Er ist ja immerhin Zweiter geworden. Am Start noch geführt und auch die ganze erste Rennhälfte bis in Runde 22. Dann hat sich aber so ein bisschen gezeigt, dass Rosenqvist, was ja auch eine Stärke von Mahindra schon seit eigentlich 2 Saisons so ist, sehr gut mit der Energie gehaushaltet hat und hatte noch so ein bisschen mehr Reserven übrig. Hat die Grassi dann am Ende der langen Geraden der Startziel angegriffen und ist relativ leicht außen vorbei. Also die Grassi konnte sich auch nicht wirklich verteidigen, weil er einfach nicht mehr viel Energie hatte. Es war ja dann quasi der letzte Umlauf vor dem Boxenstopp. Ja, und dann hat der Rosi einfach seine Führung nicht mehr hergegeben.
Ja, und vor allem die Grassi hat danach ja auch erzählt, dass es recht schwer war mit der Batterietemperatur. Einfach weil das Rennen besonders am Sonntag so lang war. Man muss sich ja schon am Samstag irgendwie drauf einstellen. Und in Berlin gab es halt sehr, sehr viele tolle Zonen zum Rekuperieren. Bedeutet, die Batterie wird heiß. Kennt man ja vom Handy, wenn man es benutzt und währenddessen auflädt, wird es heiß.
Und wenn dann noch die Sonne drauf scheint.
Mit der Formel-E-Batterie. Ich fand es allerdings ehrlich gesagt interessant. Also die Grassi hat tatsächlich dann in der Pressekonferenz gesessen und hat immer wieder geweint, ja, das mit dem Batteriemanagementsystem und die Hitze und so. Und das war alles schwierig und nicht so einfach und so weiter und so weiter und so weiter. Und hat da irgendwie ein Tränchen nach dem anderen rausgedrückt. Und wir wissen ja, dass es am Sonntag, keine Ahnung, 6, 7, 5 Grad wärmer war. Ich kann genau sagen, es war deutlich wärmer. So viel ist sicher. Ich habe das jetzt nicht so verfolgt, aber es war wirklich am Sonntag deutlich heißer als am Samstag. Und lustigerweise hat niemand geweint, dass er ein Problem hatte mit dem Batteriemanagement, also mit dem Energiehaushalt. Das hat mich dann schon irritiert, weil irgendwie das am Samstag ach so schwierig gewesen sein soll, aber am Sonntag offensichtlich niemand ein ernsthaftes Problem hatte. Da hatte ich eigentlich erwartet, dass irgendwie da mal was nicht funktioniert.
Ja, es hat, glaube ich, alle so ein bisschen überrascht. Es waren nur 5 Grad, wie wir gerade im Chat lesen von Jens und Tobi. Aber ja, es hat, glaube ich, die Grassi selbst, wie er dann gesagt hat, nach dem zweiten Rennen überrascht, dass er diese Probleme dann nicht mehr hatte. Okay, wer weiß, woran 6, 7, das lag?
5 Grad, ist genau richtig.
6, 7, 5.
Ja.
Ein ganz klares vielleicht.
Das ist nämlich an Tobis Zeitangaben am Sonntag. Ja. Ja, aber da gehen wir nicht nochmal drauf ein. Das haben wir ja länglichst besprochen alles.
Sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Vielleicht können wir noch kurz zur Siegerehrung springen, weil die war, finde ich, echt. Ich meine, ihr beiden wart da, ihr könnt ja mal aus eurer Perspektive erstmal berichten.
Das war das erste Mal, dass ich eine Siegerehrung so firsthand gesehen habe, dass ich mal unten stand. Die letzten beiden Jahre war ich ja auch beim Rennen dabei, aber nur auf dem Treppchen. Genau, ich war Superfan und habe Pokal übergeben.
Wie wird man eigentlich Superfan? Ich will auch Superfan sein.
Ja, weiß nicht, wie man Superfan wird.
Das hat mich sehr irritiert.
Weiß das jemand im Chat?
Wie wird man Superfan?
Ja, ich habe.
Wie ist der Superfan geworden?
Das irritiert mich tatsächlich. Schön war halt, wie also wir haben da gestanden und dann kam die Siegerehrung und ich habe halt irgendwie nur so mäßig gesehen, weil vor mir ein Vater stand, der sein Kind auf den Schultern trug und das war natürlich irgendwie völlig für einen Eimer jetzt in dem Moment.
Das Kind war nicht.
Das Kind war der Tobi, der hat dann immer Fotos gemacht. Und ich habe dann nach rechts geschaut, wo dann Niki die Interviews gemacht hat und wo das Siegerauto dann stand. Da habe ich nichts gesehen. Und dann habe ich nach links geschaut und wollte aufs Treppchen gucken. Da habe ich nichts gesehen. Ich habe halt wirklich nur gesehen, wie Dilbak, also hier Mahindra-Teamchef, da gestanden hat und die Hymne mitgesungen und dabei geweint hat. Das habe ich gesehen. Aber ansonsten tatsächlich nicht viel. Und dann Konfettikanone und Luftballons und Musik und so. Es war schon wirklich cool, muss ich schon sagen. Den größten Rauner im Publikum gab es allerdings, als dann Albert, hier Prinz von Monaco, den Pokal überreicht hat und alle so, was macht jetzt der hier? Und waren alle total verwirrt. Ah, ja. Und ich weiß bis jetzt nicht so genau, warum jetzt der das eigentlich der da gemacht hat. Ich glaube, weil BMW ihn in den Emotion Club eingeladen hat. Jetzt ja, war der halt da, eh schon da.
Die haben da schön zusammen Public Viewing im Emotion Club gemacht und hatten dann so eine Talk-Veranstaltung mit diversen Speakern, wo unter anderem auch der Agag wieder dabei war und so. Und da hat auch der Heilige Fürst gesprochen.
Der Heilige Fürst. Ja, cool. Kinder, hört mal her.
Ist das Konfetti?
Konfetti!
Ja!
Nee.
Das hat eine ganz besondere Bedeutung, dieses Konfetti. Wir haben das nämlich eingesammelt. Das Original Samstags Siegerehrungs E-Prix Berlin 2017 Konfetti. Das wird später noch zu ganz extraordinärer, ludiköser Bedeutung gelangen, glaube ich.
Ist das das, was ich dir aus den Haaren gesammelt habe, Tobi?
Oh ja, als meinen nicht.
Nee, also.
Na, komm, also jetzt mal. Die sind nur sehr kurz.
Gut, gut.
halt die Klappe, Glatzkopf. Ja, genau. Ah, Tobi, möchtest du jetzt da kurz... Ja, bitte.
Nö, ich möchte gar nicht.
Nee, ich habe gedacht, wenn du jetzt hier schon am Konfetti spielst, dass du vielleicht gerade irgendwie was einwerfen möchtest, also verbal.
Nö, ich wollte einfach nur mal Konfetti spielen.
Achso, ist auch schön, das machen viele gerne. Ja. Gibt Selbsthilfegruppen für sowas auch.
Ludikrös.
Ja, der Marcel weiß, der kennt das.
Ja, was passiert denn mit dem Konfetti? Ich weiß nicht. Mal kurz Memo an uns. Machen wir eigentlich irgendwie wegen WhatsApp-Gewinnspiel heute schon irgendwelche Versprechungen?
Ja, aber na, selbstverständlich doch.
Ja, deswegen habe ich doch gesagt, dieses wunderbare Konfetti, das gelangt zu ganz extra exorbitanter Bedeutung heute.
Ja, dann können wir das doch jetzt, das passt doch ganz gut gerade. Ja,
das wollte
der Turnboy.
Ich wollte ihm das ja jetzt gerade machen lassen, aber er möchte das jetzt nicht.
Nein, ich möchte das jetzt nicht. Ich möchte das später machen.
Wir können ja mal über den zweiten Tag in Berlin einfach mal sprechen. Da war ja dann noch ein zweites Rennen. Ja. Das fing so an, dass ich nämlich morgens aufgestanden bin.
Und oh.
Das ist wahrscheinlich vielen
das
so.
Das ist gegangen. Schon mal ein Erlebnis eigentlich.
Das war schon mal richtig, das war schon mal super anstrengend alles. Und es war ja auch spät am Vorabend. Und ich wollte dann zurück zu meiner Schlafstadt finden und habe gesagt, tschüss Timo, bis morgen. Wir fahren dann um kurz nach 7 mit dem bekackten Bus zum Tempelhofer Feld. Und dann habe ich gedacht, jetzt gebe ich mal kurz hier in die Google-Mappe ein, wo ich wohne, weil ich das jetzt nicht finde, weil ich an einer anderen U-Bahn-Station mit dem Timo ausgestiegen bin. Ich hätte eigentlich eine weiterfahren sollen, da hätte ich gewusst, wo es lang geht. Dann habe ich das eingegeben in Google Maps und dann hat es gesagt, so jetzt hier irgendwie erstmal geradeaus und dann hat es nur noch einen schwarzen Bildschirm gezeigt, weil nämlich mein Akkumulator dann leer war. Und ich musste dann nachts um 12:30 mitten in Berlin, Neukölln, wo ich eigentlich tatsächlich genau einmal in meinem Leben gewesen bin, nämlich am Tag vorher, irgendwie den Weg zurückfinden in die Bude, in der ich nächtigen wollte. Und das hat genau nicht so gut geklappt. So fing das nämlich an. Deswegen war ich nämlich am Sonntag dann...
Der Lösungsweg ist besonders lustig.
Ja? Warte, dann erzähle ich das noch schnell zu Ende. Da bin ich nämlich dann... Ich habe gedacht, da kann doch nicht so schwer sein. Es war irgendwie, da hinten muss das Tempelhofer Feld sein. Und von da kann ich mich jetzt ungefähr orientieren. Jetzt gehe ich einfach mal hier die Straße entlang. Da bin ich gegangen und habe gedacht, irgendeine von den Querstraßen, die links von mir liegen, die muss es sein. Dann bin ich so gegangen. Querstraße 1, Querstraße 2, 3, 4. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls kam die Straße, deren Namen ich jetzt ja auch nicht unbedingt nennen möchte, die kam irgendwie nicht. Und da habe ich gedacht, gut, scheiße, was willst du jetzt machen? Jetzt drehst du um, gehst zurück zur Hauptstraße, zur U-Bahn-Station, fährst die eine Station weiter und gehst von da. Den Weg kennst du ja. Das sind ja auch nur 950 Meter, die kann ich nach zum 1er gut noch laufen. Denn ich bin ja nicht als ich am Freitag angekommen war, den ganzen Weg über das Tempelhofer Feld vom Ende bis vorne hin zum Haupteingang zu Fuß gelaufen, weil ich gedacht habe, mal so groß kann das ja nicht sein, so ein Flugfeld. Habe ich mich auch krass getäuscht, wie lang so ein, ja, es war wirklich ein ganz schöner Marsch. Jedenfalls bin ich dann zurück und an der Station ausgestiegen, von der aus ich wusste, wo es lang geht, und habe dann, als ich kurz bevor ich ankam, an der Straße, in der ich zu der ich wollte, habe ich dann festgestellt, wäre ich vorhin eine Straße weitergegangen, dann wäre ich genau da gelandet, wo ich hin wollte. Naja, habe ich nicht gemacht und musste teuer bezahlen mit Blasen an den Füßen. So, deswegen war ich dann am Sonntag müde. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
Amen. Ja. Amen, er war müde.
Schiat. Jedenfalls, das Gute am Sonntagmorgen war, ich bin dann in den Bus gestiegen und zur Strecke gefahren und habe gedacht, geiler Tag gestern. Und heute einfach nochmal von vorne. Das ist doch super. Und genau so war es auch. Es war tatsächlich der Sonntag sogar noch besser als der Samstag, oder? Wie fandet ihr das?
Ich fand es auch.
Also es war einfach ganz
sowohl in Sachen alles. Racing als auch in Sachen, was wir erlebt haben. Ja. Es war schon nice. War schon nice.
Das war richtig großartig. Aber die Sachen, die wir erlebt haben, ach du Scheiße.
Auch erlegt haben.
Die Sachen, die wir erlebt haben, die interessieren ja die wenigsten Leute. Deswegen konzentrieren wir uns vielleicht auf Training, Qualifying, Rennen nochmal so ein bisschen, um hier zumindest einigermaßen so beim Thema zu bleiben, oder? Wer möchte?
Start.
Was, Start? Das ist schon.
Es war Start.
Okay, also Training, ich sag mal so, Training lassen wir ausfallen. War langweilig.
Ja,
war langweilig. Kam auch nach dem Training erst an und der Timo hat gesagt, du hast alles richtig gemacht. Da wusste ich, ich habe nichts verpasst. aber im Qualifying muss man zumindest irgendwie zwei, drei Sachen erwähnen, ja? Also
ja, Buemi hat seine Pace gefunden, wobei man auch wiederum sagen muss, die Zeit war eigentlich langsamer als am Vortag, aber sie hat zum Platz zwei dann gereicht, also zum zweiten Startplatz. Edams war quasi auf Augenhöhe mit Virgin und Mahindra, also es war wirklich sehr, sehr knapp, was natürlich die Fans gefreut hat. Letztlich hat sich dann der Rosi Feli Rosi am Ende durchgesetzt. Ich sehe gerade, wir haben hier die falschen Zeiten eingetragen.
Ja, wir haben,
das sollten
haben
wir vielleicht Zeit. Genau, da wären die identisch schnell gewesen.
Ja, ist mir schon
oft. Die waren auch fast identisch, aber Rosi war dann doch ein bisschen schneller. Und hat sich da die Pole Position gesichert und nochmal unterstrichen, dass es wirklich kann auf der Strecke. Buemi auf zwei, Lopez dritter wieder richtig stark und dann Bird und Wern. Also ähnliche Top 5 wie den Vortag, nur dass die Grassi ein bisschen weiter hinten gestartet ist als siebter.
Ja, und ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass Heidi Probleme hatte. Was war das? Sensor vom Gaspedal, ja, oder sowas, der nicht funktioniert hat und der er dann tatsächlich das Rennen von Platz 20 starten musste.
Ja, er ist gerade, als er auf seine schnelle Runde gehen wollte im Qualifying, ist noch durch die Schneckenkurve da durchgefahren und dann im Tunnel hat man ihn nur noch heulen sehen und er hat gesagt, er war dann, ja, die Sensoren haben wohl Probleme gemacht, er konnte nicht mehr richtig beschleunigen und das war's dann. Laut eigener Aussage dann im ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt passiert.
Naja,
klar, beim Heimrennen.
Natürlich.
Aber im Rennen konnte er dann zumindest irgendwie in den ersten Runden für richtig Furore sorgen.
Furore?
Furore.
Für frohe Rohre.
Rohre.
Er konnte für frohe Rohre sorgen. Das ist auch sehr interessant. Das machen wenige.
Denn er hat richtig Gas gegeben und seinen Akkumulator mal wahrscheinlich ans Temperaturlimit auch gebracht.
Ja.
Ist richtig, hat richtig viel Energie freigegeben sozusagen. Und hat ein Auto nach dem anderen überholt, ist dann bis auf tatsächlich mal Platz 10 zwischendurch vorgefahren, noch in der ersten Rennhälfte. Und hat dann natürlich Tribut zollen müssen an diesen Mehrverbrauch an Energie, weil natürlich die Fahrer hinter ihm alle noch deutlich mehr hatten bis zum Boxenstopp. Und ja, dann zumindest zwei Leute ihn wieder geschnappt haben. Ja, aber immerhin, ja, ich meine, in der ersten Rennhälfte irgendwie 8 Positionen gut zu machen, ist natürlich schon mal nicht schlecht, nur dann ist in der zweiten Hälfte ist es so ein bisschen verpufft, da konnte er nicht mehr wirklich Boden gut machen. Also, ja, vielversprechender Start, aber dann leider kein Happy End diesmal.
Naja, aber ich meine, so ganz unhappy ist jetzt ja auch nicht, wenn du von 20 startest und auf 10, habe ich das richtig gekauft, als 10. Genau. Das Rennen beendest, das ist ja jetzt auch nicht eine Leistung, wo man nicht, denn hier, wie sagt man in Berlin, Chapeau und so, ne? Muss man schon machen.
Wo sagt man in Berlin?
Sag mal. Also er war quasi dann der Buemi des zweiten Rennens, aber ohne zu wenig Druck in den Reifen.
Und er hätte theoretisch auch auf Platz 9 fahren können, wenn nicht bei seinem Boxenstopp was vorgefallen wäre.
Oh, um Gottes Willi, das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Das war ja mal, das war ja so das Allerblödeste jetzt mal überhaupt, ne? Also das ist diese Unsafe-Release-Thematik, die hat man ja schon mal. Wenn es dann aber jetzt die eigenen Teamkollegen sind, die sich quasi in der Box gegenseitig ins Auto stolpern, dann ist es natürlich richtig dämlich.
Was bisher geschah?
Teamkollegen, ey.
Was bisher geschah?
Ja, dann erzähl mal, was bisher geschah?
Rückschau.
Genau. Kurz Rückschau in zwei Sätzen. Rosenqvist, Start gewonnen, Buemi kann mithalten, beide ziehen den Virgin davon, halten ungefähr den Abstand gleich bis zum Boxenstopp. Rosenqvist fährt rein, genau in dem Moment, als er wieder rausfährt, kommt Heidi reingefahren und fährt ihm vor die Karre. Heidfeld hat dann zum Glück schnell geschaltet und gesagt, oh Mensch, da fahre ich doch nochmal ein Stück vor, dass der auch wieder rauskommt. So ist dann Rosenqvist erstmal in Führung geblieben. Heidfeld musste aber zurückgeschoben werden ein Stück und dann ist dann vorwärts in die Box gefahren. Ja, hat ein bisschen Zeit gekostet, aber nicht allzu viel für ihn. Für Rosenqvist natürlich ganz schlecht gelaufen, weil er dadurch, wie eigentlich alle in dem Moment schon wussten, eine Strafe gekriegt hat für irgendein Unsafe Release. 10 Zeitsekunden, die dann am Ende, Zeitsekunden, was auch sonst für Sekunden?
Was sonst an Sekunden?
Naja, Musiksekunden.
Es gibt ja, es gibt ja auch das Flächenmaß, Quadratsekunde.
Die am Ende dann auf seine Zeit geaddet, addiert wurden.
Was ist denn jetzt los?
die Synapsen. Und das dann war schon klar, Buemi geht nicht mehr, kann er nicht mehr, also Buemi wird gewinnen. Oh Gott. Ich kann nicht mehr reden.
Ja. Ich kann nicht
mehr. Und dann ist Rosi auf Platz 1 über die Ziellinie gefahren. Und interessanterweise, ich war bis zum Rennende an der Strecke und habe Fotos gemacht und komme dann zurück und auf einmal ist der Zeitmonitor da mit Buemi auf Platz 1 und ich dachte, hey, was ist denn hier passiert?
Hat sich gewundert, der Tobi.
Das habe ich aber nicht so gesehen.
Ja, also man kriegt doch im Fernsehen die Dinge irgendwie direkter mit als an der Strecke, ne? Vor allem, wenn man nicht auf den Monitor guckt, sondern auf die Strecke. Tatsächlich.
Was ich ganz interessant fand, dass Buemi dann bei dem Rennen Interviews danach erzählt hat, dass er gar nicht so viel Druck auf Rosenqvist ausüben wollte, dass die beiden nicht zu viel Zeit verlieren, dass die Grassi, der ja dahinter fuhr, nicht mehr Punkte machen kann.
Genau, so, also er wollte quasi versuchen sicherzustellen, dass Rosenqvist trotz der 10-Sekunden-Strafe nicht mehr als den einen Platz verliert.
Was?
Ja, und das hat geklappt.
Netter
Junge.
Er ist echt ausgefuchst. Also, das ist Weitsicht.
Ja, und ich finde genauso erstaunlich, dass die Grassi es nicht geschafft hat, diese 2 Sekunden auf Rosenqvist mal gut zu machen. Weil er hätte ja nur, er war am Ende irgendwie, ich weiß nicht, wie viel es am Ende waren, aber das ganze Rennen über den ganzen Stint immer so 12 Sekunden ungefähr dahinter. Und hätte er einfach nur 2 Sekunden rausgefahren und gut gemacht, dann hätte er einen zweiten Platz geholt. Hat er nicht geschafft.
Ja, vielleicht hat er nicht gedurft, weiß man ja nicht. Ne? Vielleicht war es dann doch irgendwie zu heiß und es hieß dann ja, bring lieber das Auto nach Hause, als jetzt hier nochmal einen Platz gut zu machen, zu versuchen. Weiß man ja nicht. Also ich weiß es
nicht. Ja, Rosenqvist war einfach stark. Also ja, die waren ja ungefähr gleich Wochen schnell. Und, ich auch,
ne? Ja. Sowohl Wahnsinn. Auf einer Runde als auch im Rennstint. Renntempo, stimmt ja nicht.
Echt schon
starke
ganz,
Leistung, was der gebracht hat.
Ganz starkes Ergebnis, wenn man sich das mal anguckt. Platz 1 an Renntag 1, Platz 2 an Renntag 2, das ist schon nicht schlecht und damit.
Und Platz 3 noch am Samstag mit Heidfeld.
Genau.
Das ist der Moment, wo wir Mahindra Racing huldigen sollten.
Ja, das stimmt.
Vom Mittelfeldteam zum wirklich jetzt Spitzenteam. Wir werden sehen, ob es auf den nächsten Strecken auch noch so sein wird, aber an diesem Wochenende führte an denen kein Weg vorbei und die haben endlich so ihr Ziel erreicht, endlich den ersten Formel-E-Sieg eingefahren. Und wir hatten glücklicherweise dann danach die Gelegenheit, Phil und ich, oh Mann, mit Dilbert Gill, also mit dem Teamchef, zu sprechen.
Ja.
Und er hat sich wirklich Zeit genommen für ein Gespräch. Das werden wir euch wahrscheinlich auch mal irgendwann in den nächsten Wochen mal so ein bisschen einspielen im E-Pod.
Ja, das machen wir also, am Sonntag.
Die waren einfach.
Da werden wir die ganzen Sachen, die wir aufgenommen haben.
Glücklich, wie glücklich ist man denn?
Ja, wie Hulle. Oscar.
Wie
ein
Honigkuchen fährt. Oscar ist aber eher stolz.
Erst weinen, dann strahlen. Also der Dilbert, muss man sagen, ist aber auch so ein ganz so ein super freundlicher Typ irgendwie, ne?
Och ja.
Der ist immer, also das wie er so geredet hat und wie er über sein Team spricht, über seine Fahrer und so weiter. Und der wenn man ihn im Fernsehen sieht, so während der Rennen, wie er dann immer ausflippt und so Fingers crossed und die Faust schüttelt und so mitfiebert. Das ist so die eine Seite. Und die andere ist so eine anscheinend, nach meinem Empfinden, so eine, so ganz, der ruht so in sich, der ist so ganz tief zufrieden irgendwie mit allem. Und der ist sich so dankbar und so humble, sagt man auf Englisch, ich komme jetzt gerade nicht drauf.
Bescheiden.
So ein bescheidener Mensch irgendwie. Ja, so dankbar dafür, dass das alles so funktioniert. Und der hat auch so ein tiefes Vertrauen darin, dass, wenn sie so weitermachen mit den Jungs, die sie da haben, dass das einfach alles geil wird. Und da vertraut er drauf. Und das sieht er kommen, dass das alles gut wird. Und
eine Highlight-Aussage von ihm war ja immer noch vor einigen Rennen, als er dann mal irgendwann da, das war glaube ich ein Video, was zwischen den Rennen mal gepostet wurde, wo er so ein bisschen erklärt hat, was machen die eigentlich alle in der Box während des Rennens. Mhm. Und dann ging irgendwie die Kamera so rüber, wie sie da im Kommandostand sitzen. Und er hat dann einfach so ganz lässig erklärt, ja, also hier sitzen vier Leute irgendwie, zwei von denen arbeiten, zwei tun so, als würden sie arbeiten. Die haben einfach eine super gute Stimmung da.
Ja.
Das ist ja das Campos-Team quasi, also viele Spanier dabei. Einfach, Mahindra ist einfach irgendwie ein tolles Team. In allen Belangen.
Kam mir auch so vor, sehr sympathisch.
Haben auch tolle Fahrer,
von denen Auto. Jetzt eben der Kollege Rosenquist in der Gesamtwertung auf Platz 3 mit 86 Punkten steht. Davor Kollege Girassi mit 125 und davor Kollege Buemi mit 157.
Und Heidi?
Dahinter
72 Prost und dahinter der Heidi.
Der andere Mahindra-Fahrer mit 63.
Ja, also in Sachen in den Top 5 in der Fahrerwertung sein, ist Mahindra noch vor Abt, weil Daniel liegt auf
9.
Platz 9.
Korrekt.
Und Teamwertung muss ich Abt auch anschnallen.
Ja, Teamwertung, da muss ich jetzt mal hier kurz hinklicken, runterscrollen.
329 führt da Renault Edams, aber mit einer Meile Vorsprung.
Ja.
Dahinter dann mit 171 Punkten Abt, die haben gute Punkte gemacht am Wochenende. Haben in der Teamwertung auch aufgeschlossen auf Edams. Und direkt dahinter mit 22 Punkten Rückstand nur Mahindra.
Ja, was ich krass finde, fast 50 Punkte Vorsprung auf Virgin. Das finde ich richtig erstaunlich. Und dann nochmal fast 50 auf Tachita mit Renault Motor. Also ich kann einfach nur applaudieren hier.
Ja. Besonders weil Virgin, was ist denn mit denen eigentlich los? Die waren da Saison 1 und 2 immer ganz weit oben, vor allem Saison 1.
Naja, Virgins haben sich ja im zweiten Rennen quasi gegenseitig selber bedient. Das hatte der Timo vorhin nur mal kurz in einem Nebensatz fallen lassen. Das haben wir jetzt gar nicht ausreichend beleuchtet, finde ich. Ne?
Nee, das war so ein ganz wichtiger Moment im Rennen, der so eine Phase losgetreten hat, da so den Stein ins Rollen gebracht hat. Lopez war vorne und konnte im Rennen das Tempo nicht so richtig mitgehen, wie auch am Samstag schon. Und Bird hat dann versucht, irgendwie mal anzugreifen, wollte außen vorbei in Kurve 1. Dann sind die beiden aneinander geraten. Rule number one, don't hit your teammate. They did. Und Bird ist fast rausgeflogen. Mhm. Also er hat gerade so mit zweimal einlenken und das Auto noch abfangen können. Hat den beiden Husten aber wirklich
genau, das hat geholfen.
Hat den beiden wirklich einen großen Knick irgendwie reingegeben. Ja, also Bird hat direkt dadurch halt Plätze verloren und bei Lopez war dann irgendwie der Rhythmus raus. Der wurde dann auch aufgeschnupft vom einen oder anderen. Tja, und dann war Halligalli in Berlin.
Ich habe gerade im Live-Chat einen netten Kommentar gelesen von Jens. Und zwar schreibt er, dass Mahindra ihn an Force India in der Formel 1 erinnert. Er freut sich auch immer, wenn kleinere Teams Erfolge feiern, auch wenn es manchmal kleine sind. Und tatsächlich ist Mahindra so ein bisschen das Force India-Team der Formel E. Lange so Mittelfeld gewesen, aber dann, wenn es drauf ankommt, dann sind sie da, um zuzuschlagen. Und hat Force India auch am letzten Wochenende gemacht. In Kanada, da waren die ja auch teilweise, ich glaube Ocon war mal für ein paar Runden auf Platz 3. Und Mahindra ist jetzt auf dem Weg an die Spitze.
Mhm.
Ob das Force India hinkriegt, ist was anderes. Aber
wir haben zwei neue Leute im Chat, sehe ich gerade. Daniel J., das wird wohl dieser Daniel Jabt sein. Und Lakritz 2002.
Hallo,
Grüße, Lakritz, Freunde des Rennsports.
Kennen wir uns? Ihr tut so, als wir, ich weiß gar nicht, kann gerade nichts mit anfangen, aber hallo, auch von mir.
Ach ja.
Was gibt's da noch zu sagen zum zweiten Rennen?
Ja, sonst gibt's nicht mehr viel zu sagen zum zweiten Rennen. Schön war halt irgendwie das Ganze drumherum und wie wir persönlich so den Rennsonntag erlebt haben. Also das hat mir alles sehr viel Spaß gemacht dort, das muss ich schon sagen. Aber eine Sache, Freunde, habe ich ernsthaft vermisst. Und da bin ich auch so ein bisschen pisst. Jetzt muss ich mal Richtung Renault schicken. Wo war denn bitte die Übersoe eigentlich am Wochenende? Wo war denn,
gute Frage.
Wo war denn bitte dieses Auto, das ihr uns wahrscheinlich nicht irgendwie versprochen habt, aber das ich mir so gewünscht habe zu sehen. Genau das war nämlich irgendwie nicht da. Und das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Das hätte ich schon gerne einfach mal zwischendurch zwei Strecken über die Runde fahren sehen wollen. Zwei Runden über die Strecke fahren
sehen wollen. Zwei Runden um die Strecke fahren.
Ja, genau das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Also da weniger i8, mehr Zoe ist meine Forderung.
Ja, also es war ja nie so ganz groß und breit verkündet, aber die, ich glaube, der Facebook-Account von Berlin Depri hatte das ja mal gepostet, dass die planen, den Zoe Sport E-Konzept oder wie er genau heißt, E-Sport, glaube ich, gegen den Renault Formel-E-Wagen antreten zu lassen. Und da haben wir uns sehr drauf gefreut. Es war aber nie jetzt groß verkündet von Seiten der Formel-E oder so. Und da war dann einfach weit und breit dieses Auto nicht zu sehen.
Tja. Dafür haben wir schöne Roborace-Autos gesehen. Der Deathbot war da, der Showwagen war da und der, ich sehe geil aus, und kein Fahrenwagen war auch da, aber gefahren ist er nicht. Das war auch schon wieder ein bisschen traurig. Also außer dem Deathbot. Der Deathbot war ja unterwegs.
Der Deathbot, und der war auch nicht langsam unterwegs. Also ich bin mal ein bisschen rumgelaufen, habe die Zahl 197 aufgeschnappt. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht Meilen sind, sondern Stundenkilometer. War auch das Ziel. Also Ziel waren 200 zu erreichen. Das zähle ich jetzt mit 197 mal als erreicht. Und ja, das für ein autonomes Auto, das ist schon, das ist deftig.
Mhm. Ja, wir haben auch mit Roborace so ein bisschen Kontakte knüpfen können, was ganz toll war. Vielleicht an dieser Stelle auch mal ein Grund an Steffen, unser neuer Steffen Ivan. Der war ja auch als Fan sozusagen da. Der war zwar leider nicht akkreditiert, aber wir haben dann durch ein paar Mogeleien haben wir ihn dann auch mal ins Infield bekommen. Wir sagen natürlich nicht, wie wir das gemacht
haben. Wir haben ihn über die Strecke geworfen.
Wir haben einen Tunnel gegraben.
Timo hat sich nackt tanzend auf den Tisch gestellt.
Mein Gott, diese Bilder.
Das war's. Ja, und dann haben die ganzen Ordner geguckt.
Genau, die haben alle beschämt weggeguckt und da konnten alle einfach reingehen dann.
Ja, nee, war ganz toll. Also wir haben echt ein paar richtig interessante Sachen erfahren zu Roborace, die wir leider nicht so in der Breite erzählen können, aber nur so viel, dass die mit wirklich vielen Herstellern sprechen, sowohl aus der Automobilbranche als auch aus dem IT-Bereich und so weiter. Und wir da, glaube ich, echt richtig coole Teams erwarten dürfen, wenn es dann soweit ist. Auf die Frage, wann wir das erste Rennen mit 20 Autos sehen werden, hat die gute Frau Kollegin da gesagt, ja, ist noch eine ganze Weile hin, können sie noch nicht so absehen. Also ich würde mal schätzen, Dezember, also Saisonauftakt in Hongkong, wird sehr sportlich, glaube ich nicht dran. Vielleicht eher so Mitte nächster Saison, also jetzt ungefähr in einem Jahr, würde ich jetzt mal als realistisch einschätzen.
Halte ich persönlich immer noch für früh, aber hätte ich auch kein Problem mit.
Jetzt müssen wir erstmal das richtige Robocar auf der Strecke sehen. Und dafür fände ich New York eigentlich ganz passend. Das wäre irgendwie eine geile Kulisse dafür.
Ja, ich hätte jetzt die Weltstadt Berlin oder wie man im amerikanischen Stream immer gesagt hat, Historical Berlin, hätte ich eigentlich schon auch gut gefunden.
Yes. Hm. Wisst ihr, wer den Fanbus gewonnen hat?
Nee, erzähl. Bestimmt überraschend.
Bestimmt überraschend.
Ich sag mal,
Grassi, genau, Buemi und Abt.
Genau. Wer wundert sich?
Ich glaube, bei beiden Rennen, ne?
Ich habe keine Lust mehr darüber zu reden, über das Thema.
Ich will das auch nicht.
Ich habe das gar nicht in die Notizen geschrieben. Sonst schreibe ich mir das immer fein auf und dann ist mir aufgefallen, sind immer dieselben, muss man nicht erwähnen. Irgendwie ist das.
Denk ja auch mit.
Ich weiß nicht. Ach so.
Ja, ja.
War mir nicht aufgefallen. 33 Folgen und jetzt.
Ja, vielleicht hier. Der Tobi W. hat ja den Link, falls Norman zuhört, schöne Grüße an Norman von Motorsport Total. Der hat eine ganz interessante Kolumne geschrieben, ein Thema, was in vieler Munde war auch am Wochenende, nämlich das Thema schnellste Runde. Vielleicht können wir da noch irgendwie ein paar Sätze zu verlieren, weil wir es in schriftlicher Form ja nicht bisher getan haben.
Die schriftliche Runde, die letztes Jahr schon die Meisterschaft entschieden hat, ne? Mhm.
Die schriftliche Runde.
Die schriftliche, habe ich die schriftliche gesagt?
Ja, hast du gesagt. Was hast du denn?
Die schriftliche Runde. Gemeint? Das kann auch nicht schaden. Neu für
die schnellste Runde.
Schriftliche Formel-E-Runde.
Ich meine, letztes Jahr irgendwie beim Meisterschaftsfinale in London, da war das ja wenigstens noch irgendwie gleiche Bedingung. Also es war klar, Buemi gegen Di Grassi, wer schneller ist, gewinnt. Aber jetzt an diesem Wochenende hatten wir halt zweimal den Fall, dass auch in beiden Fällen Venturi, dass ein Fahrer recht früh aus dem Rennen war eigentlich, nach Schaden oder Unfall oder technischen Defekt. Und dann einfach das Setup umgebaut wird, haben wir ja schon öfter gesehen, auf Qualifying-Setup quasi, also auf mehr Abtrieb, dass man einfach eine schnellere Rundenzeit hinkriegt. Dann fahren die raus und holen die halt. Und die Hypothese ist so ein bisschen, oder die Aussage, warum soll nicht der, es sollte doch eigentlich der schnellste Fahrer auch die schnellste Runde holen und nicht der, der irgendwie verkackt hat und dann halt das Beste draus machen muss. Mhm. Und kann ich nachvollziehen irgendwo? Wie seht ihr das?
Ich auch. Ja, bin ich ganz bei Norman. Das ist natürlich, finde ich es nice, dass es eine schnellste Rennrunde gibt und dass es dafür auch Punkte gibt. Aber naja, es ist halt einfach die Entschädigung für, ich baue einen Unfall und nehme aber trotzdem noch einen Punkt mit. Mhm. Aus deutscher Sicht ist natürlich cool, weil es die erste Trophäe für Maro ist. Aber meine Güte, wenn da
ja,
so
es gibt ja auch
Fahrer wie Carroll da Chancen drauf haben, der sonst weit weg ist von allem anderen.
Voll der Diss. Naja, Martin Guay ist ja nicht mehr da. Fired. Der wäre jetzt das Beispiel gewesen wahrscheinlich. Wobei, also, ne, Martin Guay, glaube ich, hätte nicht mal Chance auf schnellste Runde gehabt.
Psst. Das hat der nicht. Wieder vielleicht. Nicht. Obwohl, na gut, gehört. In seinen drei Rennen hat er es auch nicht hinbekommen.
Ja, genau.
Also ich glaube, man müsste sich da echt mal Gedanken machen, wie man das sportlich lösen könnte, vom Reglement her, dass man beispielsweise sagt, irgendwie nur die ersten 10 oder sowas oder zumindest die in der aktuellen Runde sind oder so, haben die Chance, diese schnellste Runde abzuliefern, sodass dass man halt ausschließt, dass Leute, die einen Unfall gebaut haben, dann ja da mitmischen können. Weil dann, ich glaube, es gab so ein paar Ideen in die Richtung Top 10 und so weiter, aber ist dann wiederum scheiße, wenn die anderen 10 nicht mitmachen können oder zumindest mal die, die noch im Rennen sind. Sehe ich auch ein, aber vielleicht, wenn man wirklich sagt, alle, die in der aktuellen Runde sind, haben die Möglichkeit, das wäre jetzt mal so meine Idee, die mir spontan kommt. Vielleicht, Phil, kannst du die direkt weitergeben über Agags Frau an ihn?
Ja, kann ich machen, aber ich würde eher meine Meinung weitergeben. Ich bin dafür, also wenn da was geändert wird, dann weg mit dem Punkt für die schnellste Runde. Also
das, aber das ist eigentlich ja schon cool.
Ja, das ist schon cool, aber wenn du das überreglementierst, dann ist es auch nicht mehr cool. Wenn es darum geht, du musst bestimmte Kriterien erfüllen, um die Chance auf die schnellste Runde zu haben, dann wird es unübersichtlich, dann versteht jetzt wieder irgendwie keiner, der ist schneller gefahren, warum hat der andere den Punkt, das ist Quatsch, das finde ich nicht gut. Also entweder es muss transparent, klar und einfach sein oder es gibt halt keinen extra Punkt. Ehrlich gesagt, also meine Meinung. Also wenn ich mit,
so komplex ist
mit Alejandros vorspreche, also werde ich dann natürlich, bitte was?
Ihr schreibt ja eh noch heute Abend.
Wir schreiben ja immer, sie schickt mir immer Bilder von ihrem Essen, die ist ja so ein Food-Fotograf auch. Die essen ja auch nur das feinste Zeug, ne? Aber das interessiert jetzt nicht.
Kaviar aus dem Emotion Club.
Ja, wenn da noch was übrig ist, weiß ich nicht, mit dem muss man mal kühl halten, oder? Dann wird er schlecht.
Das ist doch ein cooler.
Ja, genau, das reicht schon, wenn er in der Nähe ist. Da brauchst du keinen Kühlschrank mehr.
Ja, oder hier der Vorschlag von BVB-Fabi, dass man eine gewisse Prozentsatz vom Rennen abgeschlossen haben muss. Geht ja auch in die Richtung, man muss so und so viele Runden absolviert haben. Also da gibt es sicherlich irgendwie Spielraum. Stimmt. Man kann da eine Lösung finden, glaube ich. Es ist jetzt kein Hexenwerk.
Ich meine, Punkte gibt es, glaube ich, ab 75% Renndistanz. Vielleicht sollte man das da einfach in den Zusammenhang tun. Ab 75% Renndistanz gibt es Punkte in der Meisterschaft, also warum gibt es vorher eigentlich auch schon Punkte für schnellste Rennrunde? Kann man doch einfach so machen.
Zu viele gute Ideen. Gar nicht so schlecht.
Ja, ja. Und das alles in einem kleinen Podcastchen.
Ja, was heißt, was? Wir sind der Formel-E-Podcast in Deutschland.
In
ja.
großen Berlin, E-Formel-E, Formel-E-Podcast. was?
Ja, super. Das hast du gut moderiert. Ach so, Tobi, wo ich dich da gerade in Stimmen sprechen höre, wie sieht's denn aus? Gibt's einen Fakt der Woche eigentlich oder gibt's den erst am Sonntag wieder?
Natürlich gibt's einen Fakt der Woche.
Ach so, ja, dann kram ich mal nebenbei.
Muss ich mir noch schnell ausdenken, aber...
Kram ich mal nebenbei die Musik raus.
Dann denkt ihr den mal gerade aus und wir können gerade noch auf Kresse Christians Frage eingehen. Was macht man, wenn der Fahrer danach ausscheidet, nachdem er die schnellste Runde gefahren ist? Also dann wäre das natürlich mit dieser mit dem Prozentsatz irgendwie nicht mehr möglich. Wäre also auch unfair, hat er recht. Aber wenn man es damit löst, dass die schnellste Rennrunde in der aktuellen Führungsrunde gefahren wird, egal zu welchem Zeitpunkt des Rennens, dann könnte man das wiederum aushebeln.
Ja, obwohl man es theoretisch auch mit den 75% machen könnte. Einfach, dass man, egal ob man da jetzt mal zwei Runden Pause drin macht, obwohl, nee, dann ist auch scheiße. Dann kann man auch das.
Ja, nee, wechseln. Guck mal, das finde ich ja, schon. Ja. Finde ich schon ein gutes Argument von Chris. Also wenn er jetzt irgendwie in Runde 20 eine Wahnsinnsrunde da auf den Asphalt brettert und dann wird die am Ende nicht honoriert, weil du halt danach irgendwie ausfällst.
Ja, das ist halt, was ich meine. Wenn, also entweder du gibst uneingeschränkt für den, der unter irgendwelchen Umständen die schnellste Runde fährt, einen Punkt, oder niemand kriegt einen Punkt. Der fährt dann die schnellste Runde, kriegt dann von mir aus dieses Helmchen von Julius Bär, kriegt aber keine Punkte. Also du kannst eigentlich nur konsequent das eine oder das andere machen. Alles andere sind Kompromisse und da kommst du immer zu so einem Edge-Case, wo es unfair ist.
Ja, das ist schon eine Sache. Aber auch
lassen wir das die anderen entscheiden.
Lassen wir das die Leute entscheiden, die das wirklich entscheiden müssen.
Ja, und nicht nur müssen, also sondern auch können. Also jetzt bleibt wieder alles an mir hängen.
Ich bin auf München so gerade im Chat.
Ach ja.
Warte. Der Formel-E-Fuck der Woche. Sollten wir vielleicht jetzt nicht in der Tiefe drauf eingehen.
Hier wurde aber mit F-A-C-K geschrieben, ne? Also nicht, dass es jemand falsch versteht. So, Tobi, wie sieht's aus? Was? Bist du soweit?
Wie ist es? Ist leider kein schöner Berlin-Bezug, aber ich habe ja hier meine Excel-Liste und da nehme ich jetzt einen schönen Fakt der Woche raus.
Ab geht's. Machst du mal Steuerung F und gibst Berlin ein. Gibt's keinen Fakt der Woche mit Berlin-Bezug?
Bestimmt, aber nicht hier in meiner Liste und ich habe mir noch nichts rausgesucht, weil ich ja auch vorbereitet bin heute auf den Podcast.
Also
wie auf jeden anderen Podcast auch.
Mein Fakt der Woche, ist der auf der Aufnahme, die uns weggefallen ist, oder ist der auf dieser Aufnahme drauf? Wie groß das Tempelhofer Feld ist, ach, interessiert da keine Sau. Ich mache jetzt einfach die Musik an. Los geht's!
Der Formel E Fakt der Woche.
Ach ja, und zwar ist der Fakt der Woche dieses Mal, dass man, weil jetzt viele ja beim Pitwalk in Berlin an den Boxen waren, tatsächlich erkennen kann, auch in den Fernsehbildern, ob das Auto gerade lädt oder ob es nur dasteht. Einmal natürlich am Kabel, was an der Batterie hängt, und dann gibt es hinten am Auto immer noch ein Licht, was immer leuchtet. Da sind so ein paar Dioden hinten dran und die leuchten dann auf. Und wenn dieses Licht für 0,05 Sekunden an ist und dann 2 Sekunden aus ist, dann wird das Auto geladen. Das steht sogar im technischen Reglement der Formel E drin, dass da dieser Zyklus so eingehalten werden muss in diesem Rhythmus. Japp, japp, japp.
Ja, und ich habe mich vorhin beschwert, dass man so nicht überreglementieren soll. Naja, gut.
Ja, ich glaube, es gibt da jetzt keine Strafe für.
Nee, natürlich aber nicht. Aber sowas wie, es muss blinken, wenn es lädt, das hätte wahrscheinlich schon gereicht.
Apropos überreglementieren. Ja, da fällt mir noch eine Kleinigkeit auf, die jetzt ja neu war in Berlin, nämlich die Vorgabe der FIA, dass man größere Startnummern und die größeren Kürzel oben am Überrollbügel anbringen muss.
Gute Sache, nach meinem Empfinden.
Hat mir sehr gut gefallen.
Ich fand das super.
Ja.
Also tolle Sache. Man schaut sich das so an. Also ich meine, man muss ja sonst sich immer über Wasser halten mit sich irgendwie zu merken versuchen, was jetzt, welcher Fahrer welchen Helm auf hat und so Quatsch. Was mich halt wirklich auch überhaupt gar nicht interessiert, denn die Helmdesigns, Entschuldigung, sind eigentlich alle scheiße. Und dann hast du halt eben die Möglichkeit, dann auf dem Auto von Weitem tatsächlich auch zu erkennen, ob da jetzt VER oder irgendwas anderes draufsteht oder beim RST oder beim Heidi eben das andere Kürzel draufsteht und so weiter und so fort. Beim selben Auto kannst du einfach dann tatsächlich aus der Ferne schon gut unterscheiden, wer jetzt in dem Auto sitzt. Das ist schon richtig gut.
Apropos, und das ist auch RST. Zum Bilder suchen ganz cool. Jetzt RST.
Ja, nur ein Satz zu RST. Rosenquist hatte, da haben die quasi die Buchstaben bestellt, die Aufkleber. Und ich kann es mir nicht erklären, wie die es gemacht haben. Auf jeden Fall hat der die falschen Buchstaben, also nicht ROS, sondern RST geliefert. Ja, also ich nehme an, nicht, statt dem O einfach das T.
Ich glaube nicht, dass.
Und dann in einer anderen Reihenfolge.
Ja, ob die das nur so geliefert haben oder ob die dazu bestellt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich denkt, ah, hier, die bestellen ROS, ja, mach ich jetzt mal RST, mal gucken, was die sagen. Oder was glaubst du, wie das war? Ja, das haben die schon falsch geordert, wenn du mich fragst.
Ja, ich
oder
denke auch.
Die haben so ein Alphabet-Set bestellt und da gab es halt nicht mal alle Buchstaben.
So wie bei, wenn du an Weihnachten so Plätzchen machst und der Buchstabe dann aber nicht da ist und dann denken sie sich, ja, halt, machen wir halt RST.
Genau, nehmen wir einfach.
Ich habe mir tatsächlich Ich habe mir jetzt gedacht, dass es vielleicht im Zusammenhang damit stehen könnte, dass ROS ja eigentlich für Rosberg reserviert ist. Allerdings hat dann ja Jean-Éric Vergne VER bekommen, was ja seit dieser Saison für Verstappen reserviert ist.
Ja,
und der fährt ja sogar noch anders als Rosberg.
Exactly.
Ja, aber solange die nicht in derselben Serie fahren, ist es doch echt egal.
Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Zu dieser Nummerngeschichte. Und zwar gibt es ja auch die Vorgabe, dass ein Auto, also wenn wir jetzt nehmen wir mal, keine Ahnung, das Auto von Maro Engel mit der Nummer 5, dann hat er ja zwei Autos und eins hat die Nummer in Schwarz und ein Auto hat die Nummer in Rot. Und es gibt, ich habe viele Leute gefragt in der Boxengasse, es gibt keine Aussage der FIA oder keine Vorgabe, dass zum Beispiel Rot immer das zweite Auto ist oder immer das erste. Ja, und das finde ich irgendwie totalen Schwachsinn.
Da macht es ja voll keinen Sinn.
Nee, du machst die Vorgabe, das soll irgendwie besser verständlich sein für die Fans, damit die sehen, in welcher Phase des Rennens dieses Auto gerade ist. Nur wenn die das wild durchmischen,
dann siehst du genau gar nichts.
Banane.
Da kann man ja nichts.
Inkonsequent. Ja,
kann man nichts dran ablesen, ist ja Quatsch.
Nee, ich hoffe, da regeln die mal ein bisschen nach. Kannst du nachher auch noch mal.
Ja, also die Liste wird jetzt, ich habe jetzt mein DIN A4-Blatt mit den Notizen für Alejandro, habe ich jetzt gerade umgedreht, weil die erste Seite schon voll ist. Also es ist jetzt einiges zu klären, sehe ich gerade.
Ach, Alejandro. Ah,
da gibt es ja diesen super schlechten Madonna-Song, an den muss ich auch immer denken.
Alejandro.
Das ist so schlecht. Ja, der Tobi, er ist 12 und kennt das, Wahnsinn.
War der nicht von Lady Gaga? Der hat auch mal sowas gemacht. Oder hieß der anders?
Ich glaube, es ist Madonna.
Lady Gaga hat auch
so. Ich meine eigentlich auch Lady Gaga.
Ja, na dann liegt das auch nicht daran, dann liegt das auch daran, dass der Tobi das kennt.
Liegt das daran, dass du zu alt und senil bist?
Ich bin was? Habe ich vergessen. Oh. Ja, könnt ihr jetzt aufhören, mich zu dissen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Reicht.
Okay, tschüss.
Tschüss. Wenn ich ausmache, ist ja alles aus. Das dürft ihr nicht vergessen.
Ja, aber haben wir sonst noch was zu besprechen?
Nö, glaub nicht.
Ich glaube, wir haben jetzt wirklich ausgiebig.
Ja, auch sachlich, objektiv und so wie wir eben sind absolut wir jetzt hier
seriös.
Die Sachen seriös durchgegangen, eloquent, effizient, inkohärent und alles weitere, was ich irgendwie ludikrös, vor allem ludikrös, haben wir das nämlich hier alles schön runtergerotzt und jetzt wissen alle genau Bescheid.
Ja, liebe Chatter, liebe Chatter, das ist so. Habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen oder wollt ihr noch was, außer impotent? Vielleicht irgendwelche sachdienlichen Hinweise?
Das ist sehr verwirrend für die nicht den Chat lesen, Timo.
Ja.
Das Impotent hat er jetzt gerade on the fly aus dem Chat gelesen. Das war nicht aus, hoffe ich, nicht aus seinem kranken Hirn.
Ich kann in der Zeit einfach erzählen von meiner dicksten Bauarbeiterbräune, die ich seit Jahren hatte. Ich war am Sonntag den ganzen Tag an der Strecke oder im Pressezentrum und hab dann da geschrieben oder hab einfach an der Strecke fotografiert. So, und dann hat aber halt die Sonne mir die ganze Zeit auf die Haut gebrannt. Und jetzt sieht man, wo mein Socken war und wo mein T-Shirt zu Ende ging und die kurze Hose auch zu Ende war.
Warst du bauchfrei?
Mir gar nicht aufgefallen.
In meiner High-Waisted Hotpants und bauchfrei. So heißt das doch heutzutage.
Das weiß ich.
Ja, hier vielleicht
nicht zu alt und senil.
Der Daniel, den wir ja auch getroffen haben in Tempelhof, hat noch den Hinweis gegeben hier gerade, oder vielleicht sollten wir vorher Bescheid sagen, wann der E-Pod startet. Wir haben ich glaube, Montag war es dann, ne? Habe ich dann einen Tweet, den ersten mal rausgehauen mit Infos folgen, aber Mittwoch 20 Uhr stand da eigentlich schon fest. Also ich weiß nicht, ob du auf Twitter bist. Wir haben dann, ich wollte eigentlich auch gleich eine Kurzmeldung dazu raushauen, die ging aber leider erst heute Morgen raus, weil der Link nicht mehr funktionierte. Da mussten wir erst technisch ein bisschen nachjustieren. Also normalerweise hätte das Ding schon am Montag als Kurzmeldung auch auf der Seite stehen sollen. Nehmen wir mit fürs nächste Mal.
Ja, sehr gut ausgedrückt.
Aber immer schön Twitter gucken. Suche nach eformel.de und Suche speichern und das immer als erstes angucken, wenn du Twitter aufmachst, dann weißt du immer die wichtigen Sachen sofort.
Kresse Christian schreibt, Tobi, nicht nur dir, ich bin auch überall rot.
Das ist aber auch kein Wunder, also wenn man da auf der Tribüne gesessen hat in Berlin, den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag, also wer das ohne Sonnenbrand überstanden hat, der hatte entweder einen Schirm dabei oder richtig gute Sonnencreme.
Und mein Respekt. Paul fragt noch, ob wir zu möglichen Fanboost-Manipulationen noch was sagen können.
Also mein Hack funktioniert nicht mehr, sonst weiß ich nichts. Was glaubst du, warum Daniel Abt immer den Fanboost kriegt? Das bin alles ich. Mit meinem alten Nokia 82.
Nee, ich weiß nicht, wir wissen es nicht. Wir haben da schon oft drüber gequatscht über Fanboost und sind auch mittlerweile so ein bisschen resigniert, weil es gewinnen immer die gleichen und keiner weiß warum. Also, Was soll man da noch zu sagen?
Ich meine, es gab ja im letzten Sommer Berichte darüber, dass da Bots am Werke waren. Und ich vermute mal, das wurde jetzt geändert. Man kann nicht mehr per E-Mail abstimmen, sondern nur noch per Social Media Account, also Twitter oder Facebook. Aber naja, ganz so koscher scheint das ja immer noch nicht zu sein. Also das entweder halt ändert man
diese
das Ganze
Sache mit diesem Internet.
Naja, das entweder ändert man das und schiebt es nur auf Twitter und die Facebooker bleiben dann außen vor. Ich dachte vielleicht, dass ich das ändern könnte mit dem, jetzt machen wir keine E-Mails mehr, sondern nur noch Facebook und Twitter. Aber das hat es ja anscheinend auch nicht gebracht. Ja.
Man kann bei Facebook abstimmen über einen Fanboost, das ist mir ja völlig entgangen.
Ja, weil man muss sich jetzt auf der Fanboost-Webseite, kann man sich
nicht. Ach so, damit einloggen. Ah ja, stimmt, das habe ich gehört.
Oder über
man muss
chinesische Facebook, da geht's auch. Mhm. Weibo oder wie auch immer das heißt.
Ich glaube, man müsste nochmal irgendwie grundsätzlich an den Fanboost rangehen. Ich fand den in Saison 1 eigentlich ganz cool. Da hat er auch was gebracht und du hattest 2 im Rennen und jetzt ist das mittlerweile irgendwie so komplex. Also du darfst ihn ja nur im zweiten Auto einsetzen und auch nur in der ersten Hälfte des zweiten Stints. Danach geht das nicht mehr.
Ja.
Also solange der Energiestand über 50% ist und es bringt auch irgendwie nichts. Also wir haben jetzt die Saison, die verpuffen alle, es führt zu nichts irgendwie. Nee. Also ich finde, da muss man echt nochmal dran und vielleicht in dem Atemzug auch mal irgendwie sich nochmal was ausdenken wegen Abstimmung, wie man das technisch noch ein bisschen besser machen kann.
Ja. Oder halt sich ein ganz anderes Gimmick ausdenken. Ist zwar nett für die Faninteraktion, aber da sind inzwischen so viele Beschwerden einfach nur noch drüber. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob Fanboost das Richtige ist für die Formel E.
Naja, aber es ist ja ganz gut. Ich meine, sie haben das jetzt ausprobiert, dann haben sie noch ein bisschen nachjustiert und jetzt werden sie diese Saison wahrscheinlich jetzt erstmal weiter so machen, wie es ist. Und kann ja sein, dass sie uns nächste Saison mit was anderem überraschen oder es vielleicht gar nicht mehr machen oder sich was Neues ausgedacht haben. Keine Ahnung, das wird sich dann zeigen. Ich spreche nachher dann auch noch das Thema.
Wie wäre es denn mit einem Push-to-Pass für jeden? Oder so 3 oder so?
Oder so 3, wie IndyCar. Ja, ist das Rennen ein bisschen kurz dafür allerdings, ne?
Ja.
Ja, stimmt.
Voting per Brieftaube wird vorgeschlagen. Das ist mal eine geile Idee.
Das wird nicht gefaked, hundertprozentig.
Nee. Garantiert. Es kann halt sein, dass die Teilnahme.
Außer von Roborace, die dann Robotertauben machen.
Genau, so die Teilnahme.
Da muss ich noch eine kleine Anekdote, ich glaube, die kann ich auch verraten, was wir da erfahren haben. Schon berichtet, dass die überlegen bei Roborace so Hindernisse und sowas auf die Straße, was uns dann so ein bisschen jetzt an Mario Kart natürlich erinnert. Das ist, wo wir gerade bei der Robotaube sind. Das ist und dann so hat krank. Die uns echt erzählt, die überlegen, Roboterhunde dann auf die Strecke zu schicken, einfach mal, die dann so vors Auto springen oder so. Es gibt da echt die wildesten Ideen. Ich glaube, das wird richtig cool. Die sind einfach, die sind so offen für Neuerungen und für coole, abgefahrene Ideen.
Die haben schon auch Blödsinn im Kopf, glaube ich.
Roborace ist einfach irgendwie cool.
Ja, ich hoffe, da passiert bald was. Also ich meine, da passiert natürlich viel, aber nicht so viel Sichtbares. Und ich bin da schon sehr heiß drauf. Bin wirklich sehr gespannt und bin auch sehr gespannt darauf, ob das irgendwie dauerhaft cool ist oder ob man sich das 2-3 Rennen anguckt und sich dann denkt, ja gut, so toll ist das jetzt auch nicht. Das muss sich natürlich zeigen, ne? Nur weil das Auto wirklich heiß aussieht. Daniel Simon sei Dank. Oder wie der Moderator auf dem EPRI in Berlin gesagt hat, Daniel Simon sei Dank. Also,
ich weiß nicht, woher der diese Ideen immer hat.
Das weiß ich auch nicht. Also der ist mir wirklich also ganz,
Daniel
ganz...
Simon habe ich ja...
Ja, aber der hat es auf Französisch gesagt, glaube ich. Timo, das war doch so. War es nicht so? Ich glaube, so war es.
Ja, Simon und Nico Prost.
Nico Prost. Er hat schon wirklich viele seltsame Sachen gesagt. Und ich frage mich immer, wo buchen die diese Leute? Das ist ja alles falsch, was die erzählen.
Radiomoderator hier aus Berlin.
Das habe ich nicht verstanden, was?
Ich glaube, das war ein Radiomoderator aus Berlin. Ich glaube, bei Energy Berlin macht er das.
Da kann echt jeder alles machen. Weißt du, statt die Leute zu nehmen, die ein bisschen Plan haben von dem, was sie da erzählen, nehmen sie einfach irgendwelche, wollte fast C-Promis sagen, ich sag Z-Promis, die dann da irgendwie Sachen erzählen, von denen sie nichts wissen. Das ist einfach nicht gut.
Ich finde, nächstes Mal sollten wir vielleicht einfach den Schreckenkommentator machen, zu dritt.
Es könnte halt wirklich dann, sein, dass die Leute mit dem Humorlevel auch nicht klarkommen dann. Ne?
Ja, Vernier, das habe ich auch gehört. Jean-Éric Vernier.
Was?
Das habe ich auch, als ich da vorbeiging, hat er das gerade erzählt auf der Bühne.
Wer hat das erzählt?
Ja, hier, der
Moderator.
Der Sprecher da, ja.
Der Sprecher.
Einer von der Bühne.
Und Jacques Schulz war zurück, ne?
Jacques Schulz war zurück. Der war mit Mikrofonen und irgendeinem anderen bewaffnet unterwegs durch den ganzen Laden eigentlich irgendwie da. Der ist die ganze Meile dort, die Partymeile, Fressmeile, Unterhaltungsmeile da abgelaufen. Mit Mikro hat sich alles angeguckt und alles kommentiert. Was schon auch ein bisschen strange ist, du hörst den auf der ganzen Strecke und wenn du dann zufällig da stehst, wo der gerade lang geht, dann ist es schon so ein bisschen so ein Inception-Moment.
Ja, wir haben auch von vielen Usern irgendwie das Feedback und auch Mails gekriegt, weil viele denken ja immer, wir sind die Formel E, der Veranstalter, dass die Musik ultra laut war und auch der Kommentar wohl sehr laut. Da habe ich wirklich mehrere Mails zu diesem Thema gekriegt. Muss man vielleicht noch mal ein bisschen nächstes Mal leiser machen.
Oh Mann. Oh, darf ich noch ganz kurz ein Feedback vorlesen? Ich habe nämlich heute tolles Feedback bekommen von einem. Ich weiß nicht, ob das hier nicht vielleicht einen Rahmen sprengt.
Es ist sehr lang.
Das ist schon länger. Machen wir in der Nachshow. Das kriegt dann der Podcast-Hörer nicht mehr mit. Aber in der Nachshow lese ich das nochmal vor. Das fand ich nämlich sehr schön. Ja.
Wir haben nächste Woche sowieso noch ein bisschen was zu Berlin zu besprechen. Also Sonntag gibt es ja wieder die reguläre Episode, Sonntagabend, die wir aufnehmen. Da werden wir natürlich auch noch Berlin-Themen besprechen, weil jetzt die Woche, ich werde mal gucken, ob ich heute Abend noch dazu komme. Die Eurosport- oder D-Max-Quoten sind da. Die kommen jetzt die nächsten Tage und dann haben wir für euch einen ganz dicken Scoop, der nächste Woche kommt. Da will ich noch nicht zu viel verraten, aber das ist eine News, die wird
eine Geschichten bereiten. Schreiben
wie eine Bombe.
Die wird uns Freude bereiten. Ich warte aber noch jetzt am Wochenende auf zusätzliche Infos und dann nächste Woche geht's hoffentlich online.
Stoff gesammelt in Berlin.
Japp. Ja, werdet ihr alles erfahren, früher oder später. Wahrscheinlich später.
Sooner or later. Vielleicht zum Abschluss, bevor wir den Laden hier dicht machen, euer Fazit oder eure Einschätzung, kommt die Formel E nächstes Jahr wieder zurück nach Berlin oder geht's nach München?
Ja, da bin ich mal gespannt, Freunde, was ihr da sagt. Alle Münchner sagen München, alle Berliner sagen Berlin, aber was sagen die anderen?
Was sagen die Hamburger?
Ja, die Hamburger sagen, Berlin wird sich jetzt richtig in Schale schmeißen und einen geilen Stadtkurs aus dem Hut zaubern, wo sie dann die nächsten 800 Jahre fahren.
Amen. The word to the Wednesday. Amen.
Na, okay, gut. Ja, bin ich gespannt.
Ja, eure Meinung, ihr beiden?
Ich glaube, wir sind in Berlin. Auch nächstes Jahr wieder.
Ja, weiß nicht.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Also ich weiß von Alejandro, ihm ist Tempelhof zu wenig Stadt. So viel ist schon mal klar. Ne? Das spricht schon mal gegen Berlin. Denn die Politik möchte ja Berlin nicht mehr Stadt machen, als es jetzt gerade ist. Ich persönlich, der ich ja nun da war am Wochenende, muss sagen, das war einfach eine Festivität erster Kajüte. Das war eine richtig geile Veranstaltung. Ob das jetzt Stadt war oder nicht, es war rundum gelungen, das war gut aufgezogen, das war eine geile Strecke, das war eine super Show, das drumherum hat gestimmt. Also ich fand es wirklich von vorne bis hinten wirklich gut gemacht und gut durchdacht und einfach ein geilen Event. Ich kann das jetzt nicht vergleichen mit, wie war es denn jetzt da in der Innenstadt letztes Jahr, aber nach meinem Stand ist das jetzt so ein bisschen Pattsituation. Einerseits dieses Jahr, die Formel E möchte in der Stadt fahren und das ist, wofür die Formel E steht, sagt die Formel E. Andererseits war es halt wirklich ein Fest. Das muss man mal so sagen. Und jetzt, keine Ahnung, ich ehrlich gesagt bin relativ offen. Ich als Münchner fände es natürlich richtig geil, wenn es in München wäre, weil es einfach viele Sachen einfacher macht und ich könnte quasi den berühmten Katzenwurf einfach machen und dann wäre ich schon da. Und wahrscheinlich könnte ich einfach bei mir aus der Arbeit aus dem Bürofenster fallen und wäre dann auf der Strecke oder so. Je nachdem, wo an welcher Ecke der Stadt das jetzt gerade ist, weil München ja eher ein Dorf ist. So groß, größenmäßig. Bitte?
Wir würden dich auffangen.
Ja, das im Fenster springen. Das wäre total super, weil nämlich, das habe ich schon mal gemacht, und anderen hat mich keiner aufgefangen, habe ich mir den Kopf gestoßen. Und München.
Spätfolgen, wie man merkt, ja.
Ich würde jetzt gerne mal kurz nachgucken, wie groß die Fläche von München ist. Warte mal, München.
In der Zeit können wir interessante Kommentare hier vorlesen, noch aus dem Chat. Chris zum Beispiel schreibt, ja, warum, also wenn man in Brooklyn auf dem Parkplatz fährt und in Mexiko auf einer Rennstrecke, warum geht da nicht Tempel auf? Ja, gutes Argument.
Richtige Frage.
Wobei, sie ist halt auch, also die Strecke in Mexiko ist natürlich auch schon geil. Also mal, es ist ja schon alles sehr eng beieinander und nicht vergleichbar mit Tempelhof jetzt. Also ich muss sagen, meine Meinung, ich finde die Location gut geeignet, gerade für diese großen Ausstellungen. Die Hersteller machen immer mehr. Dieses Volksfest an sich, das ist schon toll in Tempelhof. Mhm. Aber ich muss sagen, auch im zweiten Anlauf war die Strecke, hat sie mich jetzt nicht so überzeugt. Es gab zwar ganz, ganz schöne Passagen und so, aber was ich an der Formel E so geil finde, ist dieses ganz enge Street Racing, was du halt sonst in der Formel 1 eigentlich nur in Monaco hast. Wirklich immer am Limit zu fahren und Unfälle und so weiter, das gehört alles dazu. Und das hast du in Tempelhof halt nicht.
Tja, aber vielleicht, wenn wir nochmal drüber reden, über vielleicht zurück auf die Straßen von Berlin kommen. Ich meine, die Stadt hat auch noch 12 Bezirke. Wenn man Friedrichshain und Mitte abzieht, sind es noch 10. Und Tempelhof scheint ja gar nicht so abgeneigt zu sein gegenüber der Formel E. Muss ja nicht unbedingt auf dem Flughafen sein. Ist ja auch noch ein paar andere Straßen da. Und auch in der Innenstadt gibt es noch ein paar schöne, schnuggelige Straßen, wo man es machen könnte eigentlich.
Ja, ich glaube, Möglichkeiten gibt es viele, auch in verschiedensten Städten. Ob das jetzt München, Berlin, Hamburg oder von mir aus auch Köln, Stuttgart oder Erfurt ist. Also Städte mit Straßen gibt es ja einige. Aber ich meine, die wollen ja nicht umsonst nach Berlin, weil Berlin einfach die deutsche Stadt ist, oder? Ich meine, das steht völlig außer Frage, ob man jetzt, keine Ahnung, nach Stuttgart geht oder so, weil kein Mensch Stuttgart kennt.
Du, ich will ja nichts beschreien, aber ich habe gewisse Informationen, dass Stuttgart auch schon im Gespräch war.
Ja, was ja auch kein Wunder ist. Ich meine, da ist das Thema E-Mobilität einfach ein starkes.
Mhm. Aber ich glaube, dass dieser ganze Move, München da überhaupt ins Gespräch zu bringen, auch ein bisschen ist, um politischen Druck zu erzeugen auf Berlin, dass die es jetzt endlich mal gebacken kriegen. Und wir wissen das von Anfang an, und das ist auch weiterhin so, der ganz klare Wunsch der Formel E ist und von Agag und seiner Frau, dass wir weiter in Berlin fahren.
Das ist natürlich der relevante
Teil. Wir haben auch mit ein paar Fahrern gesprochen, und zum Beispiel Nico Prost hat mir erzählt, ja, ist schon irgendwie nett, München, ne, man kennt das auch und so weiter und die Hersteller und so, aber Berlin hat schon mal nochmal eine andere Strahlkraft weltweit, und in diesem Sinne, ich glaube, Berlin ist langfristig irgendwie schon die richtige Heimat für die Formel E und um Deutschland da zu repräsentieren in der Welt, aber meine Meinung, wir brauchen irgendwie einen geilen Stadtkurs.
Ja.
Da scheiden sich die Geister. Im Chat sind hier auch ganz viele der Meinung, dass Tempelhof super war. Und da stimme ich auch zu. Es war ein hammergeiles Event. Aber ja, das ist einfach eine persönliche Meinung. So hat jeder seine.
Genau. Es gibt immer zwei Meinungen.
Meinung und die falsche.
Jedenfalls, ja, du hast es gerade kurz irgendwie ein bisschen anklingen lassen. Die Hersteller sind vielleicht auch, also ich meine, einerseits der politische Druck, der erzeugt wird, wenn man sagt, ja, wir überlegen jetzt nach München zu gehen. Das andere ist irgendwie so ein Süddeutschland-Epris. Ich meine, hier sind Mercedes und BMW sind jetzt für die Formel E auch irgendwie Thema. BMW noch mehr als Mercedes, aber letzten Endes doch beide. Und es ist beides irgendwie Süddeutschland und eben nicht Berliner Raum. Kann natürlich auch sein, dass man eventuell dann den zukünftigen Herstellerteams auch irgendwie so ein Epris mal gönnt einfach.
Ingolstadt ist auch nur eine Dreiviertelstunde weg, genau, mit Audi. Genau. Und Allianz ist ganz dick eingestiegen.
Ja, Allianz ist halt, München ist Allianz-Town.
Ich bin ja immer noch für so Wetzlar oder Kaiserslautern, Minden. Also sowas.
Ja, nee, so den ganz nutzlosen Quatsch muss man jetzt irgendwie nicht machen. Ich meine, wir können auch im Ruhrgebiet fahren. Es ist auch nicht viel los. Da kann man schon auch, das ist ja, viel Platz und wenig.
Weggezogen.
Viel Platz, wenig Platz. Los. Genau, oder Mecklenburg, Vorpommern hier, so Seenplatte oder sowas. Felder. Kann man schon machen. Das ist halt richtig Platz, und da sieht man auch, dass dieses Grüne und natürliche Naturverbunden und so, das sieht man da halt auch richtig gut dann. Ne? Wahrscheinlich müsstest du vorher noch Straßen bauen, aber gut, müsst dann gucken. Na, ist auch egal. Ist Spekulation, bleibt Spekulation. Da kann man, glaube ich, jetzt auch gar nicht mehr machen, als seine Meinung sagen, die letzten Endes genau überhaupt keine Änderung bewirken wird. Außer wenn ich nachher mit, ne, wissen wir ja. Aber jetzt, glaube ich,
mit Frau Agak
ist auch nicht mal viel los jetzt, oder? Ich glaube, wir können nee, jetzt Jungs, hier
die Klappe lass mal dicht machen.
Dann spielen wir an dieser Stelle das Outro ein und beenden hiermit offiziell diese Episode. Sagen tausend Dank an den Chat, an die Live-Zuhörer. Vielen Dank nach Hamburg und nach Berlin und Servus und Ciao. Bis zum nächsten Mal.
Danke,
bis dann. Ciao. Tschüss.
Formel E in Berlin, ich liebe dir.